Eine neue Folge von Sackvoll FM mit dem,
wow.
Mit dem Daniel und mit mir, dem Florian.
Hallo, dynamisch.
Ja,
dynamischer
schon,
Einstieg.
Ja.
Florian, Mann.
Da ist man direkt drin, ne?
Da ist man direkt drin. Ja, so. Und auch wach.
Ja, schon.
Ja. Super.
So, wir haben uns ein neues Thema rausgesucht. Heute soll es mal wieder ein kleines bisschen wissenschaftlicher werden. Wobei wir natürlich nicht die Praxis vergessen möchten. Und zwar heute möchten wir mal über Browser-Fingerprinting reden.
Mhm.
Schon mal was von Browser-Fingerprinting gehört?
Habe ich schon mal gehört, ja.
Mhm. Ist eigentlich schon echt interessant, dass, also das ist jetzt das Thema so an sich, ist ungefähr so ein bisschen 10 Jahre alt. Ich sag nachher noch mal ein bisschen was zu der Historie. Und ist mittlerweile schon meines Erachtens ein Problem, über das wir schon nachdenken sollten. Aber vielleicht können wir ja ein bisschen von vorne anfangen, dass man mal klar macht, so, was kann man denn überhaupt mit Browser-Fingerprinting machen oder allgemein mit Fingerprinting. Und da hat man natürlich immer so eine, die grundsätzliche Intention ist, dass man Leute im Internet trackt.
Ja, genau. Also allgemein ist ja erstmal Fingerprinting etwas zu erkennen, also identifizieren ist es ja häufig. Also jetzt unser Fingerabdruck zum Beispiel, ne, der wird ja zur Identifikation benutzt und das kann man auch mit einem Browser machen. Also dass man im Prinzip diese eine installierte Instanz eines Webbrowsers identifizieren kann und das ermöglicht es halt eben den Nutzer von diesem Browser zu tracken, also auf seinen Reisen durch das Interweb zu verfolgen im Prinzip, also mit zu protokollieren, wo er da langreist. Ne?
Genau. Und das wird halt aktuell wird das halt immer weiter ein Problem. Machine Learning wird immer besser und das, denke ich, wird in Zukunft noch ein größeres Thema spielen. Aber vielleicht können wir uns ja erstmal unterhalten, wer hat denn da überhaupt Interesse, uns im Internet zu tracken?
Hast du Interesse?
Ich an wen, dich zum Beispiel zu tracken?
Ja, zum Beispiel.
Nee, nicht so wirklich. Aber es gibt ja so zwei Parteien, ne? Das ist die Regierung und so die Industrie.
Mhm.
Ja, die Regierung sagt natürlich, die schützen uns vor Kriminellen und vor den bösen Terroristen. Das ist der.
Ja, die wollen wissen, was läuft halt, ne?
So
ist zu diesem Zwecke. Ausschließlich zu diesem Zwecke.
Genau. Und dann gibt's natürlich auch noch ein paar andere Regierungen, die so ein bisschen repressiver vorgehen und dann auch gucken wollen, wo sind denn diese Oppositionellen? Das wäre dann auch noch, also die ganze Regierung hat schon ein Interesse daran zu wissen, was die Leute so im Internet machen. Gibt's ja auch in Deutschland immer wieder, ne? Der Seehofer kommt immer wieder mal daher, möchte dann irgendwie die ganze Krypto, die ist doch alles, das behindert uns doch in der Strafverfolgung und das müsste man jetzt alles mal aufmachen, so dass wir da reingucken können. Das ist natürlich auch so eine Intention.
Benutzen ja
genau.
Auch fast nur Kriminelle, von daher.
Ja.
Das
ist klar.
Ja, und was ist mit der anderen Gruppe, die Industrie?
Ja, die will halt einem personalisierte Werbung irgendwie andrehen. Ne? Und dazu muss sie natürlich am besten wissen, wo man so hinsurft, was so seine Vorlieben sind, was die politischen Einstellungen sind. Und dann kann man das eigene Profil, das Profil, was man da erstellt, kann man dann so erstellen, dass man dann eben gezielt Werbung schalten kann, dass man dann eben dort beeinflusst wird. Also die Werbung kann ich natürlich dann so spezifisch, wenn ich weiß, das ist also so ein linksgrünen Versifter, ne, dann weiß ich, dann muss ich dann meine Werbung so anpassen, dass er die oder derjenige dann dieses Produkt dann kauft. Dann weiß ich schon, dass ich die Werbung so anpassen muss.
Ryanair-Flug für 9 Euro nach Mallorca.
Ja, genau. Das wäre was.
Mit Biosprit.
Ne? Ja, genau.
Ja, also ich würde vielleicht Also klar, viel davon wird Werbung sein, aber ich denke, wir können das hier sogar noch einen Schritt weiter fassen. Also nicht nur Werbung, sondern allgemeine Beeinflussung. Die wird natürlich heutzutage in Zeiten des Kapitalismus häufig dazu genutzt wird, Kaufentscheidungen herbeizuführen. Aber ich würde das erstmal weiterfassen. Es geht nicht ausschließlich darum, sondern allgemein darum, Profile zu erstellen, Interessensprofile, damit man Mechanismen anwenden kann, häufig aus dem Marketing, Leute zu beeinflussen, denke ich, wäre so ganz weit gefasst jetzt. Die praktische Auswirkung davon wird dann halt heutzutage sehr häufig noch einfach Werbung sein. Aber ich würde das erstmal ein bisschen weiterfassen.
Absolut, genau. Das ist natürlich völlig recht. Auch man sieht ja, mittlerweile kommt ja immer mehr zutage, dass diese gesammelten Profile dann auch dazu genutzt werden, um die Leute bei den Wahlentscheidungen irgendwie auch zu beeinflussen. Das gehört natürlich auch dazu und hat ja natürlich jetzt auch nichts mehr so mit Werbung dann zu tun. Ne?
Ja, also ja, schon. Parteiwerbung
ja.
In dem Sinne
ja.
Schon irgendwie, es ist schon irgendwie verzahnt, aber genau, also ja, Beeinflussung, Meinungsmache, bild dir deine Meinung, lass uns deine Meinung bilden.
Ja. Also ich finde dieses Thema schon, also aus dieser, ich glaube, das wird oft irgendwie auch so ein bisschen, also wir hatten ja auch schon oft diskutiert, so, ne, man hat ja nichts zu verbergen. Das ist ja so dieses Default-Argument, was dann immer von den Leuten kommt. Aber ich finde es ganz interessant, wenn man sich dann auch so ein bisschen in der Philosophie mal da ein bisschen umguckt, da gibt es ja dann dieses, nutze deinen eigenen Verstand. Und da ist natürlich auch eine der Voraussetzungen, dass du von außen nicht beeinflusst wirst. Und eigentlich aus diesem Grundprinzip ist eigentlich schon dieser Datenschutz eigentlich schon echt enorm wichtig, weil umso mehr du eigentlich über deine Bedürfnisse und deine persönlichen Eigenschaften eigentlich so preisgibst, umso mehr kannst du ja von außen beeinflusst werden. Jetzt ganz abstrakt eigentlich formuliert. Und es wird heutzutage eigentlich immer weniger wichtig. Also ich hatte auch sogar schon mal versucht, etwas jüngeren Menschen klarzumachen, dass der ganze Bereich Datenschutz schon wichtig ist. Und da muss ich sagen, ist ganz schön schwierig. Also das sind dann die Generationen auch so Snapchat, ne? Also das ist
ja klar.
Das ist wirklich ganz schön schwierig, dort klarzumachen, warum das vielleicht doch ein wichtiges Thema wäre.
Das stimmt. Also vor allem noch als sehr junger Mensch, noch sehr ungeformt Teenager, so an der Teenager werden irgendwie, ne, sage ich mal. Da will man ja auch irgendwie dazugehören oder die meisten wahrscheinlich.
Ja,
da
genau.
Will man auch, da ist ja dann schon so allein schon irgendwie durch die Schulklasse ist ja dann schon irgendwie sehr stark definiert, was man irgendwie zu machen hat, woran man teilzunehmen hat, was irgendwie hip ist und was nicht. Und ich glaube auch, dass du da heutzutage sehr schnell raus bist, wenn du nicht irgendwie so Social Media aktiv bist oder so beispielsweise. Das gehört da schon total dazu irgendwie. Das ist schon kaum noch wegzudenken, was jetzt in unserer Generation zum Beispiel noch nicht so war. Ne? Wir waren ja einfach schon ein bisschen älter, als das alles so aufkam. Und waren irgendwie auch schon länger im Internet und hatten vielleicht haben schon ein paar Erfahrungen gesammelt, bevor wir da jetzt uns da reinbegeben haben, sage ich mal.
Ja, definitiv. Also das ist irgendwie ganz schwierig, da durchzudringen irgendwie. Ja. Und dann, da hast du natürlich, wie du schon auch vorhin gesagt hast, da hat man auch diesen Netzwerkeffekt. Also wenn ich jetzt an sozialem Netzwerk X nicht teilnehme, dann kriege ich halt nicht mit, wo die Partys sind und die Hausaufgaben von letzter Woche oder so. Also das man hat dort direkt Nachteile. Also man spürt die Nachteile von der Nichtnutzung direkt. Aber die Vorteile sind eher ein bisschen passiv oder sind ein bisschen distanziert. Ne? Das ist wahrscheinlich so die ganze Problematik.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die Vorteile liegen schon auch direkt auf der Hand, denke ich. Also wenn man dann irgendwie, ja, also Gruppen joint, also die Nachteile sind so schleichend, sage ich mal.
Genau.
Die Vorteile hat man, glaube ich, recht direkt.
Nee, genau, das meinte ich. Also ich meinte das jetzt, ich meinte das jetzt.
Vielleicht missverstanden.
Nee, ich meinte, genau, ich meinte das bloß andersrum, die Nachteile an dem nicht teilzunehmen, die spürt man direkt. Oder wie du es formulierst, die Vorteile dann. Und genau, also das Problem ist halt so weit distanziert, ne, das ist noch so weit weg und ja.
Genau, also man hat ein starkes Incentive, daran teilzunehmen einfach. Und es wird ja auch immer mehr, es entwickelt sich auch alles immer mehr in die Richtung, irgendwie, das war ja vor ein paar Jahren mal Eric Schmidt oder so, der CEO hat auch damals irgendwie gesagt, dass wir hier im Post-Privacy-Zeitalter angekommen sind und Privatsphäre jetzt in den nächsten Jahren quasi abgeschafft wird, sich abschaffen wird, dass das kein Konzept mehr ist, das jetzt noch irgendwie tragbar wäre. Also ich meine, klar, CEO von einem Konzern, der Schweine viel Geld macht mit
Werbung,
persönlichen Daten, genau, nutzerbezogenen Daten, dem Anlegen von Profilen, genau, riesengroß im ganzen Online-Advertisement-Business drin. Aber ja, ist auch einfach schon mal eine starke Aussage und ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass es sich schon spürbar in diese Richtung entwickelt, online definitiv.
Eric Schmidt hat auch gesagt, wenn du etwas online machst und du möchtest nicht, dass es andere erfahren, vielleicht solltest du es dann nicht machen.
Ja, genau. Ja, so. Genau. Das stimmt. Ja. Aber noch darf man denken, die Gedanken sind noch frei, noch, oder? Können die auch schon gelesen werden, genutzt für Profile?
Tja, bestimmt, bald. Mit Machine Learning. Ja,
man weiß es nicht.
Jo,
Aluhut.
Wie passiert denn dieses Tracking heute? Vielleicht unterhalten wir uns da ein bisschen, bevor wir mal reingehen in dieses Browser-Fingerprinting. So grundsätzlich eine der, sag ich mal, normalen Methoden, mit der man das heutzutage oder sag ich mal grundsätzlich gemacht hat, sind mit Cookies. Was sind Cookies? Es gibt zwei Arten von Cookies. Das erste sind First-Party-Cookie und das zweite sind Third-Party-Cookies. Also man geht jetzt auf eine Webseite www.segfault.fm und dann bekomme ich ein Cookie von Segfault.fm direkt für das Session-Management, damit ich mich eben, damit die wissen, wenn ich irgendwo eine Login-Schnittstelle habe und ich melde mich an, dass ich bei der nächsten Webseite, dass die immer noch weiß, dass ich das bin. Warum brauchen wir das? Ganz interessant, HTTP ist ein zustandsloses Protokoll. Das heißt also, der eine Aufruf ist komplett separat von dem zweiten, von der zweiten Aufruf. Deswegen brauchen wir hier eine Verknüpfung. Und die hat Mozilla damals über diese Cookies dann eingeführt. Und diese Cookies sind auch erstmal nicht schlecht. Also das ist ja für Session Management, die sind auch notwendig, weil HTTP halt zustandslos ist. Und meistens werden dort eben, irgendwelche Sachen gespeichert, irgendeine Session-ID oder besten Fall vielleicht sogar verschlüsselte Daten. Das ist eben notwendig, damit die Webseite ihren Dienst anbieten kann.
Genau.
Gegen die spricht jetzt erstmal auch nicht so so viel. Problematischer sind diese Third-Party-Cookies. Das ist also, wenn jetzt Segfault.fm noch so einen dicken Facebook-Like-Button hätte, das wäre dann bekommt man eben nicht nur das Cookie von Segfault.fm, sondern auch das Cookie von Facebook.com.
Mhm.
Und das ist eben das Problem, weil damit weiß dann eben Facebook, dass man sich gerade auf der Webseite segfault.fm befindet.
Ja, genau.
Ja,
das. Und natürlich nicht nur auf der Webseite, ne? Also im Prinzip, man hat auf sehr vielen Pages heutzutage schon so einen Like-Button eingebunden, damit alles auch schön geteilt werden kann. Cooler Blogartikel, hier klick, teile mit deinen Freunden und so.
Mhm.
Und wenn man in Facebook eingeloggt ist, dann wird das Profil natürlich unglaublich angereichert, dadurch, dass man sich einfach so durchs Netz bewegt und überall, wo ein Like-Button drin ist, bekommt Facebook mit, wo du bist. Auch wenn du den Button erstmal gar nicht klickst oder auch wenn du den nie klickst, bekommt Facebook das mit.
Genau. Und Das ist auch so. Also das gibt auch Facebook offiziell zu. Da gibt es eine Webseite, die verlinken wir mal in die Shownotes. Da steht, ich zitiere das mal. Moment, ich klicke da jetzt mal drauf.
Mhm.
Genau, dann gibt es so eine Webseite. Does Facebook receive cookie information when I visit a site, when I with the like button or another social plugin? Und dann ist die offizielle Antwort von denen. If you previously received a cookie from Facebook because you either have an account or have visited Facebook, your browser sends information about this cookie when you visit a site with a like button or another social plugin. Und jetzt kommt's natürlich. We use this cookie information to help show you a personalized experience to that site as well as Facebook to help maintain, improve our service and to protect both you and Facebook from malicious activity.
Ah, super. Schön.
So ein, okay. Das sind die Helden, die wir brauchen, weißt du?
Und da sagtest du eben, die Third-Party-Cookies wären problematisch. Ja. Das klingt für mich,
klingt ganz gut,
als wenn ich mit einer wohligen, weichen Decke von Facebook zugedeckt werde und beschützt werde, während ich durch das rüde Internet.
So ist es, genau.
Ja.
Ja, also das ist auch so. Also das ist nicht nur so, das gibt auch Facebook offiziell zu. Das ist natürlich auch mit anderen Social Media, Twitter und alle anderen haben das natürlich irgendwie auch. Aber bei Facebook ist es halt schon, die geben das auch offiziell zu, dass auf jeder Webseite, wo dieser Button ist, dass du halt dann Cookie oder den direkt sendest, ja, ich war auf dieser Webseite.
Mhm.
Ja.
Ja.
Gut. Laut meinen Recherchen gab es da zumindest mal ein interessantes Alternativkonzept. Nach meinen Recherchen ist das von Heise entwickelt worden, dieses Zwei-Klick-Konzept, das erstmal deaktiviert. Also man diese Social Plugins sind natürlich auch, also wenn man das dann vielleicht direkt auf Twitter packen oder möchte oder auf Facebook, dann ist das natürlich komfortabel, ganz klar. Und das von Heise, dieses Zwei-Klick-Konzept ist, dass das erstmal deaktiviert wird und dass dann damit auch kein Cookie gesendet wird. Und erst wenn man das nutzen möchte, dann klickt man auf dieses Plugin drauf. Das ist auch so ein bisschen ausgegraut, das erstmal deaktiviert. Wenn man draufklickt, wird es erstmal aktiv und dann kann man das nutzen. Also das finde ich eigentlich einen ganz guten, also wenn das unbedingt sein muss, dann finde ich den Ansatz zumindest besser.
Mhm.
Auf Sackvoll.fm haben wir keinen Lag-Button, oder? Nee, ne?
Ich hoffe nicht.
Nee. Also,
würde mich wundern, wenn da einer erscheint plötzlich.
Nee.
Das ist der Zeitpunkt, an dem wir anfangen, uns Sorgen zu machen. Ja, also es gibt natürlich Möglichkeiten, das so ein bisschen zu umgehen. Beispielsweise jetzt für Firefox einfach gibt es so ein Add-on, habe ich gelesen, Multi-Account-Container. Also da kann man sich im Prinzip ja so ein bisschen wie Zonen zuweisen irgendwie, ne? Privat oder Arbeit oder weiß ich nicht. Und es wird im Prinzip ein eigenes Cookie-Set für jeden dieser Container maintained, also verwaltet. Und ja, damit kann man das halt das Ganze so ein bisschen eingrenzen. Wenn man dann zum Beispiel in einem privaten Container in Facebook eingeloggt ist und rumsurft, dann würde das nicht Recherchen, die jetzt irgendwie im Arbeitscontainer stattfinden, beeinflussen, weil der eben dieses Cookie nicht sieht. Das ist ja würde schon mal ein bisschen helfen, zumindest diesen krassen Cookie-Wahn in den Griff zu kriegen. Weil leider ist es immer noch so, dass in der Default-Einstellung in den gängigen Browsern, also soweit ich weiß, hat sich da noch nichts geändert, sind da alle Cookies drin und du hast da deine Sessions und man ist da unterwegs und ist überall eingeloggt und hat von allem Cookies, die auch nicht mal alle Nase lang ablaufen oder sich wieder entfernen.
Genau.
Wenn man da nicht irgendwie was tut oder ein Add-on installiert oder den Browser so konfiguriert, dass er bei jedem Beenden alle Cookies löscht, aber dann ist man natürlich auch jedes Mal überall wieder komplett ausgeloggt und behält einfach keinen Kontext. Ist eine schwierige Situation.
Mhm.
Mit den Cookies.
Ich habe eine ganz nette Statistik gefunden. Jetzt rate mal, wie viele Cookies du im Durchschnitt pro Webseite bekommst.
Boah, Das ist
Eine gute Frage, ne?
Das ist schwer.
Mhm.
Ich habe es mir angesehen für manche. Das heißt, ich habe so ein paar Werte. Ich kann aber schwer schätzen. Aber ich sag mal, so eine durchschnittliche Seite, die setzt selber schon mal gerne ein paar Cookies. Also jetzt wirklich First-Party-mäßig. Und dann haben sie hier noch ein bisschen Advertisement drin und hier noch ein bisschen Tracking-Cookies. Und eigentlich alle haben sowieso hier AdSense 12, sage ich einfach mal.
Ist das jetzt geraten?
Grob abgeschätzt.
Ja, es sind 12,5 Cookies.
Krass.
Ja.
Okay, ich habe es wirklich nicht gewusst. Ich habe jetzt einfach so, ich habe schon mal sparsame Websites gesehen, die 4 setzen, aber ich habe auch schon mal irgendwie welche besucht, wo ich gesehen habe, dass da locker 30 Cookies rausballern und habe jetzt einfach mal so.
Ja, ist gut.
Ja, okay. 12 ist krass.
Okay,
also ist schon ordentlich.
Es gibt dort auch einen Gewinner. Es gibt dort eine Webseite mit ein paar mehr Cookies. Wie würdest du denn den Gewinner? Also was ist die Webseite mit den, nein, nicht, wie viele Cookies hat die Webseite mit den meisten, die meisten Cookies setzt?
Die sie gefunden haben, ja. Existiert diese Website, heißt diese Website irgendwie how many cookies can a website have
.com
oder
nee,
so?
Nee, nee, nee.
Okay, es ist schon eine Webseite, die irgendwie irgendwas anbietet und
ja.
Ich weiß es nicht. Also das ist ja theoretisch fast schon, also ich könnte jetzt irgendwie 100 sagen oder so, ich weiß nicht. Ja, ich sage einfach mal 100.
Ist eingeloggt, ja. Es sind 412.
Heiliger. Das ist ordentlich. 412 Cookies. Eine, oh Mann, krass.
Ja, das kann man, also, ne?
Solide.
Ja.
Ne? Solide.
Das kann sich sehen lassen.
Fast schon gucken, ne? Also wenn die Cookies deinen Arbeitsspeicher voll machen und ausgelagert werden muss und der Festplattenspeicher knapp wird, 400 Cookies, das ist schon
400,
sportlich.
Ja. Da gibt's auch noch ein paar mehr irgendwie, ich kenne die auch alles.
Was ist denn das? Was ist denn das für eine Seite? Hast du das zufällig parat?
Ja, ich meine, das sagt mir gar nichts. Ich weiß auch nicht. Zoommeismm.com.
Okay.
Ich klicke mal drauf, ich weiß nicht.
Oh Gott. Viel Erfolg.
Es kommt irgendwie, okay, jetzt werde ich, das ist irgendwie asiatische, und jetzt bin ich auf irgendwelchen Porn-Webseiten, okay, ich gehe da mal,
ich gehe mal wieder raus. Ja, fantastisch, das war, glaube ich, ein großer Fehler.
Ja.
Ich höre schon, wie bei dir im Hintergrund irgendwas passiert.
Oh, ups, Gott. Porn. Good.
Gut,
okay. Ja, also es ist eine ganze Reihe.
Mhm, krass.
Also das ist so der ursprüngliche. Jetzt können wir vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen diskutieren. Wer vielleicht schon in den letzten Monaten mal im Internet gesurft hat, wird merken, dass jetzt immer gefragt werden muss bezüglich den Cookies, ob man die überhaupt setzen darf. Und da gab es ja die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die ja im Mai 2018 in Kraft getreten ist. Und da gibt es in der DSGVO gibt es quasi eine Richtlinie, die E-Privacy-Richtlinie, und die wird allgemein als die Cookie-Richtlinie bezeichnet.
Okay.
Und was ich sehr spannend finde, dass wir, also in Deutschland, haben diese Richtlinie nicht umgesetzt, weil wir eine ähnliche Regulierung schon haben in der deutschen, in dem Telemediengesetz. Allerdings ist das, also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, ne, und kein Jurist, die schreiben auf jeden Fall, dass das trotzdem sehr, sehr problematisch ist, weil das Telemediengesetz zum Beispiel für diese Cookie-Abfrage nur ein Opt-out-Variante vorsieht und nicht dieses Opt-in-Pflicht. Und so weiter und so fort. Also da gibt es noch einige Details, die eigentlich das Telemediengesetz nicht hat und diese Cookie-Richtlinie hätte. Jetzt gibt es allerdings noch einen weiteren Part, und zwar wird es im frühestens 2020 wird diese E-Privacy-Verordnung nochmal, wird ein neuer Entwurf dort weiter diskutiert. Und da wird's jetzt auch ein bisschen interessanter. Also man unterscheidet hier in dieser E-Privacy-Verordnung auch schon zwei Arten von Cookies. Ne? Das sind die technisch notwendigen Cookies. Das könnte man jetzt als diese First Party Cookies quasi nehmen. Das ist dann die für Session Management oder für Sprache. Und dann unterscheidet diese Richtlinie diese technisch nicht notwendigen Cookies. Ne? Da sind dann zum Beispiel Beispiele genannt, Tracking-Cookies, Targeting-Cookies, Analyse-Cookies von Social-Media-Webseiten. Genau, und auch nur für die letztere Variante ist eine Abfrage überhaupt notwendig. Darf man überhaupt dieses Cookie speichern? Ne? Genau. Mhm. Und interessanterweise, die erste Richtlinie sah eigentlich nur Webanwendungen vor. Und jetzt in der etwas neueren Variante, da geht es jetzt zum Beispiel auch um maschinengestützte Kommunikation, zum Beispiel bei Voice-over-IP-Telefonaten und E-Mails und Apps und so weiter und so fort. Also vorher war es hauptsächlich eigentlich nur immer Webanwendungen im Gespräch. Ja. So, und das wird quasi damit auch nochmal erweitert. Also ich vermute mal, dass da nächstes Jahr wird diese E-Privacy-Verordnung nochmal zur Abstimmung gesetzt und unklar, wie das dann weiterläuft. Vermutlich muss sich dann Deutschland nochmal entscheiden, ob sie dann diese Richtlinien dann mal umsetzen oder nicht.
Okay, interessant.
Ja, interessanterweise, ich komme da am Ende noch, dieses Browser-Fingerprinting ist nach meinem Kenntnisstand jetzt in der ersten Version überhaupt nicht integriert und das macht es jetzt auch erstmal so gefährlich. Also es gibt jetzt eine weitere Art, die Leute zu tracken, die über diese DSGVO, über die Datenschutzgrundverordnung überhaupt nicht abgedeckt ist. Und das heißt, das wird halt jetzt hier noch fleißig betrieben.
Okay, also Cookies haben wir jetzt halbwegs im Griff, also noch stark verbesserungsfähig oder sogar würdig, aber man kriegt schon mal immerhin so eine Meldung, man kriegt so ein nerviges Monster-Pop-up.
Ja, ja, genau.
Wobei ich habe ehrlich gesagt auch das starke Gefühl bei diesen Cookie-Pop-ups, dass die sich leider auch in so eine Richtung entwickeln, okay, nerv mich nicht mäßig. Ohne wirklich genau zu lesen. Und die sind dann halt auch so Usability-mäßig und von der Aufmachung her auch total so gemacht, dass es irgendwie einen riesengroßen, leuchtenden, ja, okay, nerv nicht Button gibt. Und der ist dann irgendwie äquivalent zu, alles klar, Third-Party-Cookies, mir egal, drückt mir rein, was ihr wollt, mäßig. Ja. Und wenn man dann wirklich irgendwie zu diesem Fall möchte, also ich nehme First-Party-Cookies, die jetzt nötig sind, damit ich die Seite gescheit benutzen kann, aber ich möchte keine weiteren Tracking-Cookies, da muss man sich da durch tausend Seiten klicken und Häkchen abwählen und weiß ich nicht. Und ja, dass sich das irgendwie in so eine Richtung entwickelt, wo jeder einfach den großen, dicken OK-Button hämmert und man im Endeffekt genauso ist wie vorher, nur dass man einmal auf einen fetten Button gepatscht hat. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so von eine gute Idee in der Theorie, das irgendwie zu fordern. Aber jetzt in der Praxis könnte ich mir vorstellen, dass der Nutzen gar nicht mal so gigantisch ist.
Also ich kann es jetzt nur von meiner eigenen, von mir selber irgendwie sagen, ich merke schon, dass es einige Webseiten gibt, wo ich quasi nicht sagen kann, ich möchte diese Cookies bitte nicht kaufen. Und da gehe ich dann auch nicht drauf. Also oft, wenn ich diese Information aber nur dort kriege, muss ich
dann in den sauren Abgang. Hat man die Wahl gar nicht, ne? Ja. Genau. Es gibt im Prinzip nur den OK-Button oder den Ich mach das Tab zu-Button eigentlich. Also das, ja, was ja dann, ja, da muss man halt.
Ja.
Aber man wird immerhin informiert. Es hat sich verbessert, aber ich könnte mir vorstellen, für einen Großteil der Internetbenutzer hat sich nicht viel getan, weil das für die jetzt einfach so ein Workflow-Schritt mehr ist, wenn dann diesen Pop-up kommt, einfach drauf zu hämmern und gut ist. Also ja denke ich. Aber gut. Jetzt unabhängig von den Cookies, denen kann man begegnen oder man kann zum Beispiel auch seinen Browser konfigurieren, alle Cookies zu entfernen, wenn man das Tab oder wenn man den Browser zumacht. Aber dieses Browser-Fingerprinting, was du angesprochen hast, ist ja erstmal frei von Cookies oder beziehungsweise sind Cookies wahrscheinlich ein Teil davon, aber es gibt mehr Dinge,
genau,
die man da betrachten muss.
Genau, da würde ich aber gern ein bisschen weiter ausholen. Und zwar würde ich mir ganz gerne erstmal vielleicht diskutieren wir erstmal über die Geschichte von Webbrowsern. Ja? Also früher in den 90er Jahren, als man sich da auf HTML und HTTP verständigt hat, ich weiß nicht, wie früh du im Internet warst, aber ich erinnere mich noch, dass es da Webseiten gab, die hatten so ein lustiges Icon, also nicht nur dieses lustige Schaufel-Icon under construction.
Ja, das muss ich auch dran denken.
Sondern
Karussell, schreckliche Hintergründe. Oh Gott.
Blinkende.
Das, ja, das erste GIF, ja, oh Gott. Ja, genau. Eine Alarmsirene, eine visuelle. Ja, genau. Fantastisch war das.
Oder diese Totenköpfe, die sich gedreht haben.
Ja. Da musste man einfach zeigen, was geht. Ne? Da war eine interessante Zeit.
Genau. Aber es gab auch solche Icons, die da stand drauf, Best Viewed With, und dann stand der direkte Browser drauf. Ne? Also, dass man diese Webseite...
Escape Navigator.
Genau. Das, also, diese Webseite, die geht nur mit dem Internet Explorer oder die geht nur mit dem. Und man hat dann schon langsam gemerkt, dass es da langsam zu sogenannten Kompatibilitätsproblemen kommt, ne? Also dass der Browser mit dem anderen Browser da nicht irgendwie richtig gut funktioniert. Und beziehungsweise die Webseite dann mit den verschiedenen Browsern einfach anders aussieht. Und da hatte man sich dann entschieden, in den HTTP-Header den User-Agent mit einzubauen. Das heißt also mit in den Request. Header. Das heißt also, bei jeder HTTP-Anfrage, die man so rausschickt, so, hallo, ich möchte deine Webseite mal angucken, da steht eben sofort drin, der User Agent steht dann drin, ja, also ich benutze den Chrome oder ich benutze den Safari oder den Internet Explorer oder wie auch immer. Also da gibt's ein extra Feld und da steht eben immer drin. Und das ist eben damals eingeführt worden, um eben diese Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
Genau. Und also der Server konnte dann quasi anpassen, der wusste dann, da ist jetzt ein Firefox, der kann das nicht, dann lasse ich das raus oder ich schicke das ein bisschen anders oder der Server konnte einfach anpassen, was er dem Client sendet, je nachdem, in welchem Browser der kam, damit alles benutzbar ist.
Genau. Und jetzt, das hat eine Interesse, diese User Agent, dieses Feld hat eine interessante Eigendynamik entwickelt. Wenn wir heute mal den Chromium zum Beispiel unter Linux uns angucken, wir gucken uns mal an diesen User Agent String, der da drin ist, dann fängt es an mit Mozilla / 5.0, Klammer auf, ja. X11, Linux, x86-64, Klammer zu,
okay.
Dann Apple WebKit / 537. bla bla bla, Klammer auf, KHTML,
okay.
Komma, like Gecko, Klammer zu, Chrome / 78.0. ganz viele Nummern als Versionnummer und dahinter steht Safari / 537.36. Das ist der User Agent String für den Chromium unter Linux.
Und ja, heftig.
Ja, jetzt, was jetzt interessant ist, warum hat denn der Chromium in dem User Agent String auch Safari stehen und andere Elemente, weil eigentlich relevant jetzt hat der eigentliche User String wäre jetzt eigentlich der Chrome / 78. bla 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 und vielleicht noch X11 Linux. So, das wäre jetzt eigentlich der relevante Teil. Und die ganzen anderen Strings, die da jetzt noch mit drin sind, die sollen signalisieren, dass dieser Browser kompatibel zu den anderen Render Engines sind. Das heißt also, mit Safari / 537.36 signalisierst du, dass der Browser, den du da hast, jetzt auch kompatibel ist zu dem Safari, zu dieser Render-Engine, die im Safari eingebaut sind.
Okay, ja.
Ja.
Verstehe.
Und das führt zu was ganz Witzigem, was ich auch nicht gewusst habe, und zwar dieses Mozilla / 5.0. Das steht in jedem User-Agent drin.
Oh Gott.
Und keiner weiß mehr warum. Es steht überall drin,
jeder. Hammer.
Und das ist also Mozilla 5.0 ist der User Agent String von dem allerersten Firefox gewesen. Und alle sagen eigentlich, ja, ich bin kompatibel zu dem allerersten Firefox.
Das ist ja geil.
Ja, jeder Browser hat das drin. Aus eigentlich
wie viele unnötige Bytes da jedes Mal übers Kabel gehen einfach und die bringen keinem was.
Ja. Genau. Also das ist irgendwie echt eine witzige Situation. Und diese ganzen Informationen haben natürlich jetzt das Problem, dass die, wie man schon gesehen hat, Apple WebKit 537.36, da sind sehr, sehr genaue Informationen drin. Und da, wenn da jetzt eine Nummer anders ist, wenn du jetzt den Chromium von einer Version drunter hast, dann würde sich schaut der String halt schon wieder anders aus. Also das alleine ist schon ein interessantes Detail, ein interessantes Attribut, was dazu genutzt werden kann, um zu unterscheiden, wer ist, also zu unterscheiden die unterschiedlichen Browser.
Und ja, und vor allem auch so spezifisch, dass auch die Version klar ist, ne? Mhm. Also das heißt, du kannst dann aus einem Request schon sehen, der Browser, der wäre jetzt exploitbar mit dem Exploit, weil der hat noch irgendwie, seine Engine hat noch Version so und so, und der Client ist nicht mehr angreifbar mit genau diesem Exploit.
Ganz genau. Jetzt muss ich mal gucken, es gibt noch ein weiteres Detail. Ich konnte das ehrlich gesagt nicht verifizieren. Es steht in einem Paper drin, dass das so ist. Vielleicht ist das bei anderen so. Wie sieht denn jetzt dieser Browser-Finger, also dieser User-Agent bei einem Mobiltelefon aus? Und in dem Paper steht drin, dass da nicht nur dieses Mozilla 5.0, das steht natürlich immer drin, dann steht sogar iPhone, welche iOS-Version du hast, dann steht der andere Kram, Apple WebKit, bla bla bla. Und jetzt wird's interessant, da steht sogar drin, bei welchem Betreiber du bist. Also zum Beispiel Vodafone UK.
What?
Da steht echt mit in dem User Agent drin. Ja.
Warum?
Ich hab's mal in Deutschland ausprobiert und da konnte ich es nicht verifizieren. Also mit meinem Handy, User Agent, da stand das nicht drin. Aber vielleicht ist das auch abhängig von dem Land. Das kann ich nicht so genau sagen. Also in dem Paper ist auch ein Beispiel von diesem User Agent drin. Und da steht der Mobilfunkbetreiber quasi mit in dem User Agent drin.
Okay.
Ja.
Das ist ja wild.
Müsste man vielleicht auch nochmal gucken, fand ich auch interessant. Also das heißt
ich wüsste jetzt auch spontan gar nicht warum, also wo man das sinnvoll oder legitim nutzen könnte.
Vielleicht für Statistiken, vielleicht ist das eine interessante Sache, wer hat.
Ja, okay.
Ich bin mir.
Keine Ahnung. Weiß
ich auch nicht genau, ja.
Ja. Damit du die Webseite in Magenta-Farben branden kannst, wenn du beim richtigen Anbieter bist.
Genau.
Ah, verrückt.
Ja, also dieser User Agent ist echt schon ganz, ganz interessantes Detail eigentlich. Also es hat sein Eigenleben entwickelt. Also es heißt einfach nicht nur, ja, ich benutze den Browser, sondern es heißt halt auch, ja, ich bin kompatibel zu all den anderen Render-Engines. Und dann steht halt die genaue Version noch dabei, was dieses Attribut eben sehr eindeutig macht schon. Aber das ist nicht das Einzige, aber das ist ein sehr markantes Attribut eigentlich. Aber jetzt haben wir ja, 1995 hat der Netscape Navigator das erste Mal JavaScript eingebaut. Damit wir diese alten Webseiten bisschen mehr, damit die mehr Pep kriegen, damit die schön dynamisch werden.
Mhm.
So, und dann gab es ja den ersten Standard, das ist 97 passiert, das ist dann ECMAScript. Und jetzt ist das halt schon deutlich interessanter. Es gibt JavaScript-Engine, die dann eben die Skriptsprache, die dann eben den JavaScript-Code rendert, und mittlerweile, ich zähle jetzt mal ein paar von den gängigen APIs auf, also mittlerweile gibt es auch sehr viel APIs, die wir in unseren Browsern drin haben. Ich zähle da einfach mal ein paar auf. Canvas API, WebGL API, WebAudio API, WebRTC. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Geolocation, WebAssembly. Es gibt immer, immer mehr. Und es sind einige neue APIs sogar in der Diskussion. WebPayment, WebXR. Also da kommt auch noch neue APIs hinzu.
Ja.
Und Das ist natürlich jetzt schon, all diese APIs bieten jetzt quasi noch zusätzliche Möglichkeiten, um einige markante Details von so einem Browser herauszufinden, die dann alle dazu genutzt werden können, um quasi so eine Art Fingerabdruck zu machen. So ein Fingerabdruck besteht ja auch, ist erstmal so das grobe Muster und dann gibt's diese feinen Rillen. So, also das ist eigentlich ziemlich ähnlich. Man hat so ein grobes Muster und dann guckt man sich eben ganz viele Details noch an und dann hat man eigentlich ein sehr eindeutiges Merkmal, womit man das einfach eindeutig identifizieren kann. Mhm.
Ich würde hier nochmal kurz einen Schritt zurück. Du bist jetzt sehr schnell schon sehr tief irgendwie in die spezifischen APIs reingesprungen. Also nochmal kurz die Entwicklung. Also JavaScript haben wir erhalten, damit die Browser mehr Funktionsumfang kriegen. Also einfach Webseiten mehr tun können. Das ist im Prinzip Code, der wird von deinem Browser ausgeführt. Du besuchst eine Webseite, die schickt dir dann irgendwie den JavaScript-Code und dein Browser, der führt das aus. Also, ne, das sind wirklich Befehle, die der Browser ausführt und dadurch kann der Browser Dinge, Sachen werden dynamisch, man kann mit Webseiten interagieren, Dinge können passieren, wenn man klickt oder Tasten drückt oder ähnlichem. Und ja, das wird immer mehr heutzutage, ne? Also der Browser wird ja immer Applikationsersatz, also immer mehr Applikationsersatz irgendwie, ne? Wofür man früher immer noch eigene Software brauchte, kann man heutzutage schon alles im Browser machen. Also wenn man sich irgendwie anguckt, hier Quake Live, du kannst einen Ego-Shooter im Browserfenster spielen.
Genau.
Natürlich, das ist dann auch diese WebGL, also dann quasi so OpenGL-mäßig. Da können halt wirklich Dinge, die man eigentlich nur vom Gaming her kennt, also es kann gerendert werden dann, sogar mit Hardware-Unterstützung.
Genau.
Du hast jetzt, also wenn es jetzt irgendwie um die YubiKeys oder so geht, ne, zur Authentifizierung, vielleicht an anderer Stelle mal mehr, aber die werden per USB connected, das heißt, du kannst über den Browser, kann eine Homepage mit USB-Ports interagieren oder an Geräten, die an deinem USB-Port dranhängen. Klar, wie du gesagt hast, Position, also irgendwie auf dem Handy oder so, ne, Geo-Location, natürlich Mikrofon, Webcam, alles. Du kannst Videochat im Browser machen, hier Chatroulette und so. Also es wird immer mehr, es wird immer mehr Funktion kommt in den Browser rein. Und das ist ja auch ein Trend, den man sieht, so in Richtung Chromebooks gedacht. Das ist ja im Prinzip ein ganzes Gerät, ein Notebook, was mehr oder weniger aus Browser besteht. Du machst das an und du hast quasi einen Browser und alles findet darin statt, ne?
Genau.
Auch irgendwie Google Documents, Office hier 365 oder wie heißt das, ne? Also du hast jetzt auch schon dann deine Dokumentverarbeitung, Textverarbeitung und Spreadsheets, hier Tabellen und alles, kann man schon komplett und komfortabel im Browser machen, ohne sich da irgendwie in Office oder sowas installieren zu müssen. Wird halt immer mehr und das heißt, dieser Funktionsumfang, den der Browser zur Verfügung stellt, den Entwicklern, die dafür eben Anwendungen programmieren, der wird immer größer und du kannst immer spezifischer auf Hardware oder Hardware-Komponenten beispielsweise zugreifen oder angeschlossene Geräte oder Betriebssystemeigenschaften.
Ja, ist schon eigentlich witzig.
Ja, ich wollte das nur nochmal ein bisschen in den Kontext drücken.
Genau, sehr wichtig. Also mittlerweile muss man halt wirklich sagen, wenn man zum Beispiel Leuten so ein Betriebssystem erklärt, dann sagt man, ne, gibt so gewisse Sachen, so das Betriebssystem, das managt die Ressourcen und die Hardware und so. Aber mittlerweile muss man halt sagen, dass da auf dem Betriebssystem selber halt noch der Browser dann ist und der macht dann, also so ein Browser ist halt mittlerweile fast schon so eine weitere Abstraktionsschnittstelle und mittlerweile eigentlich so ein kleines Mini-Betriebssystem auch von der Komplexität her eigentlich on top.
Ja. Ja, was ja auch der Grund ist, warum wir ständig irgendwie, warum Browser oft geupdatet werden müssen, ständig Sicherheitsprobleme, weil es einfach unglaublich komplex ist, weil der unglaublich viel macht und auch viel kann und da geht auch öfter mal was schief einfach und das wird dann ausgenutzt.
Ja. Genau, das waren jetzt mal so ein bisschen der JavaScript-Teil, den wir halt jetzt alle immer dazu haben. Theoretisch müsste man jetzt auch noch ein bisschen darauf eingehen, wir sind eigentlich davon weg, es gibt ja auch immer noch so Plugins. Die hat man früher irgendwie benutzt. Das sind so Das war für Flash zum Beispiel, oder es gab ja auch mal die Möglichkeit, so Java-Applets im Browser auszuführen.
Ja, beides. Ja, genau. Aber ja, klar, die Flash-Games.
Ja, richtig, guten, genau.
Also Flash-Games.
Das ist jetzt noch so eine Zeit, wo wir noch nicht HTML5 hatten, sondern da musste man viele der Sachen eben noch mit Plugins erweitern. Das heißt, das gab dort auch, der Browser hatte auch noch mal eine Plugin-Schnittstelle, und diese Schnittstelle war ziemlich, also diese Schnittstelle, man konnte quasi fast auf alles von dem Browser drauf zugreifen. Also es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Add-on und dem Plugin. Das Add-on, das kann so ein bisschen auch so ein bisschen JavaScript machen, und das Plugin war beim Firefox oder bei den Browsern eben wirklich ein Stück C oder C++ Code, der dann dort reingebunden wurde und der dann wirklich auch Zugriff auf einige Details hatte. Davon genau, sind
was den Browser erweitert hat.
Genau, richtig. Ne? Genau. Ja. Wobei wir da natürlich, das muss man dazu sagen, jetzt auch ein bisschen weg sind. Also Flash ist tot, kann man ganz offiziell so sagen. Und
ja, meinst du nicht? Komplett, nein, ehrlich gesagt, es gibt, ich glaube,
hör auf.
Also es gibt Unternehmen, die benutzen noch irgendwelche Software, die noch irgendwie Flash oder Java Applets im Browser benötigt. Ja, doch, habe ich, sieht man schon mal noch gelegentlich. Oh, nee. Ja.
Aber ich würde mal sagen, aus dem normalen Internet ist es eigentlich mehr oder minder tot. Also,
ja. Genau. Aus dem aktuellen Internet.
Genau, ja. Aber wird trotzdem nochmal wichtig für später. Genau. Mhm. Jo, das, ich würde mal sagen, das ist jetzt so, sag ich mal, im Schnelldurchlauf so ein bisschen die Geschichte von Webbrowsern. Wir haben den User Agent String, der so sein Eigenleben entwickelt hat. Wir haben JavaScript mit den ganzen APIs. Wir haben Plugin-Funktionalität, und das ist eigentlich so der moderne Browser, der, mit dem wir einfach so im Internet surfen. So.
Yep.
Wollen wir mal über Browser-Fingerprinting reden?
Lass uns doch mal damit anfangen.
So, und ich hatte ja gesagt, 10 Jahre her, und es gibt eine Abschlussarbeit von einem Jonathan Meyer, und der hat eine Abschlussarbeit geschrieben, wo er die Idee hatte, ein paar kleine JavaScript-Attribute von dem das damals gab es noch keinen Tor-Browser, sondern damit war quasi noch Tor, das, wo man den Proxy, den man sich da verbunden hat. Genau. Und der hatte dann in seiner Abschlussarbeit so ein paar JavaScript-Attribute genommen. Das war dann hier zum Beispiel Navigator-Screen oder Navigator-Plugins, Navigator-Mime-Type-Objects und solche Sachen. Das sind also, die er abgefragt hat. Und sogar alle, die waren alle über Tor verbunden. Hatten wir auch schon mal eine Folge zugemacht zu Onion-Routing. Und er hat dann ein Experiment gefahren, und zwar hatte er dann es geschafft, 1328 Clients zu testen, und jeder von denen ist auf eine Webseite gegangen, und er hat dann diese Attribute genommen und geguckt, wie eindeutig sind diese Attribute. Vielleicht diese Eindeutigkeit ist wichtig. Es gibt ein Maß für Eindeutigkeit oder für wie viel Information steckt denn in einem Attribut drin? Und wenn man so Informatik studiert oder so, dann wird man meistens immer mit der Entropie auch gequält. Ne? Das, also Entropie ist ein Maß an, wie viel Information steckt überhaupt in irgendwo drin. Und das nutzt man, das ist eigentlich so das Maß, was man immer nutzt, um zu gucken, wie wichtig sind diese Attribute. Es gibt halt Attribute, wenn jetzt überall Mozilla /5.0 in jedem Webbrowser drinsteckt, dann ist da eben relativ geringe Entropie einfach drin, weil hatte ja jeder Browser. Das heißt, das gibt mir jetzt nicht wirklich viel Information. Wenn jetzt aber die Versionsnummer eben so ganz spezifisch ist und ich bin einer der wenigen, der genau diese Version hat, dann hat dieses Attribut eben eine sehr hohe Entropie. Das heißt also, da ist sehr viel Information enthalten. Und dieses Maß nutzt man so ein bisschen in dem ganzen Fingerprinting, um zu gucken, wie wie gut kann man das eben nutzen, um ein Fingerprint zu erzeugen. Genau, das bloß so am Rande, das ist jetzt das Maß. Ich werde jetzt auf die einzelnen Details dort nicht eingehen, aber das ist etwas, womit man eben diese Fingerprinting-Techniken einfach evaluiert.
Ja.
Genau. So, und jetzt hat er, habe ja gesagt, er hat ja diese 1328 Clients genommen und er konnte mit Tor, also die alle über Tor verbunden waren, und er konnte davon 1278 eindeutig identifizieren. Das waren 96%. 96% von diesen 1300 nochmal was, konnte man mit diesen paar Attributen eindeutig identifizieren. Das heißt also, jemand, der dachte, er benutzt den Tor, also er benutzt Tor, er ist jetzt anonym im Internet, konnte zumindest, könnte über dieses, über diese Attribute getrackt werden.
Ja, also nochmal kurz zur Einordnung. Damals war, also heute haben wir ja den Tor-Browser, ne,
dieses, genau.
Also Tor-Browser-Bundle genau. Heißt das streng genommen. Das ist dann der Tor-Proxy, der auf Localhost aufgemacht wird und der Browser, der dann darüber ins Internet geht. Früher war das halt, war Tor einfach nur dieser Proxy und dann konnte man seinen eigenen Browser so konfigurieren, dass der eben über Tor surft und man hat damit seine IP-Adresse ja, geändert. Also man ist dann Teil man hat Onion-Routing benutzt und man erschien im Internet unter einer anderen IP-Adresse als der eigenen und das war früher so, dann sind wir anonym, wenn wir unsere IP-Adresse im Prinzip, ja, verschleiert in Anführungszeichen haben. Und er hat dann eben eindrucksvoll gezeigt, dass man die IP-Adresse zwar verschleiert, aber dass man durch die Attribute, die man aus dem Browser auslesen kann, dennoch offenbar ziemlich gut identifizierbar ist mit 96%, zumindest in seiner Studie von 1300 Clients.
Genau. Ja. Also die IP-Adresse ist damit noch nicht sichtbar, aber klar. Ich habe damit schon mal eine Möglichkeit zu entscheiden, ist dieser Browser jetzt wieder auf eine andere Webseite gegangen? Also wenn ich diese zwei Webseiten kontrollieren würde, wüsste ich, aha, das ist also die gleiche Person, also der gleiche Webbrowser dann im Endeffekt. Ne?
Man kann also jemanden wiedererkennen.
Genau.
Und also was jetzt irgendwie die Werbeindustrie oder ein Tracking-Anbieter machen würde oder könnte oder tut auch, ist dann eben, sich auf möglichst vielen Seiten einbinden zu lassen, ein bisschen ein Codeschnipsel von diesem Tracking-Anbieter. Und wenn man dann diese Seiten besucht, dann werden eben diese Funktionen aufgerufen, die Rückgabewerte notiert und so kann jemand im Prinzip dann, obwohl er Tor benutzt oder von verschiedenen IP-Adressen kommt oder ein VPN oder wie auch immer, also sich auf Netzwerkebene anonymisiert, kann er durch den Browser erkannt werden oder wiedererkannt werden zumindest.
Genau.
Okay.
Ja, aber in seinem Fazit sagt er trotzdem, dass er jetzt, also das sind die Ergebnisse seines Experiments, aber der Datensatz ist jetzt eigentlich immer noch zu klein, um generelle Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Okay.
Genau, und das war erstmal, das ist so die Anfänge, die dokumentiert sind, das war so das erste Mal. Und er hat auch hier noch gar nicht von Browser-Fingerprinting geredet, sondern wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das immer so eine Art Device-Fingerprinting, hatte man das so ein bisschen genannt. Ja? Dann gab es die zweite Arbeit und die ist jetzt vielleicht auch schon, die ist deutlich bekannter. Das ist dann ein Jahr später, also 2010. Und da hat ein Forscher von der Electronic Frontier Foundation, Peter Eckersley, hat ein Experiment gestartet, Panoptik-Click, und das durch auch schon soziale Netzwerke ist das, da gab es also eine Webseite, bei der man eben draufklicken konnte und dann konnte man eben sagen, ja, ich möchte jetzt bei diesem Experiment mitmachen und dann kommt da so ein dicker Test-Me-Button und wenn man da draufgeklickt hat, wurde dann eben ja auch so ein paar Attribute, so ein paar JavaScript-Attribute genommen und dann hat man eben diese Daten gesammelt, um in der Hoffnung, dass man eben einen größeren Datensatz hat, um dann eben generelle Schlussfolgerungen über dieses Browser-Fingerprinting zu tätigen.
Ja.
Was mir jetzt gerade einfällt, was wir vielleicht noch nicht gesagt haben, was wir vielleicht am Anfang hätten erwähnen müssen, dieses Browser-Fingerprinting oder auch diese, ja, wir hatten ja vorhin gesagt, dass das hauptsächlich auch genutzt wird, um Leute zu tracken. Allerdings gibt es da noch einen weiteren Einsatzzweck und das ist Security. Es gibt mittlerweile, also wir kommen später nochmal drauf, es gibt einige Projekte, die das dieses Browser-Fingerprinting schon so komplett in der Library gebundelt haben, wo man direkt einfach nur noch das nutzen kann eigentlich. Und da ist der Hauptansatzzweck eben Security, ne, damit man jemanden wiedererkennen kann auf einer Webseite. Nicht nur das Cookie, selbst wenn das Cookie gelöscht ist, weiß ich, ah, da, das sollte eigentlich der oder jenige wieder sein. Oder wenn der Browser sich plötzlich geändert hat und er behauptet, das wäre jetzt wieder der Admin, dann würde ich jetzt erstmal sagen, ah nee, ich schicke dir, glaube ich, erstmal eine E-Mail und du beantwortest mir die E-Mail erstmal und dann gucken wir mal weiter. Ne? Also mir gerade noch eingefallen, ist noch ein zweites ein Feature, was gern dazu genutzt wird, dass das Browser-Fingerprinting dafür auch sinnvoll wäre. Ne?
Genau, also das rührt daher, dass man im Prinzip durch gewisse Angriffe auf den Client kann man zum Beispiel so ein Session-Cookie entwenden. Und das könnte der Angreifer dann in seinen Browser packen und dann quasi mit der eingeloggten Session eines anderen Nutzers weitersurfen.
Genau.
Und das würde man dann eben ganz gut umgehen können, wenn die Webseite solch ein Framework verwendet, weil dann festgestellt werden kann, Moment mal, das ist hier eine ganz andere Umgebung. Das ist gar nicht mehr der Browser, der da eingeloggt hat vor einer Viertelstunde. Hier stimmt was nicht. Ne? Und es gibt auch, also ich habe es schon gesehen auf Seiten, auf denen ich mich einlogge, beispielsweise steht dann irgendwie remember me in this browser oder sowas, also dass der wirklich ja auch unabhängig vom Cookie weitere Überprüfung vornimmt, um jemanden wiederzuerkennen.
Genau. Also ist mir gerade noch eingefallen, dass es
sehr guter Punkt, hätte man gut zu Anfang bringen können. Ja. Hast du schon recht.
Ja,
gut, jetzt
ist nur das Kind im Brunnen gefallen, ne?
Gut. Ach, ja, ja.
Also zurück zu diesem Experiment. Und da ist es eben interessant, dass man, also erstens hat er noch ein paar weitere Attribute genommen. Das heißt, er hat eigentlich diese Technik von vorher eigentlich weiter verbessert. Und er hat eben dann den relativ großen Datensatz erzeugt. Und zwar sind das irgendwie zwischen, also roundabout 470.000 Fingerprints. Also das ist schon eine deutlich größere Menge als die paar hundert Clients da von der vorherigen Arbeit. Mhm. Also wir sprechen, sag ich mal, ungefähr von 500.000 Fingerprints. Und dann hat er zusätzlich, also dieses die Attribute von vorher hat er jetzt noch neue weitergenommen. Also erstens hat er den kompletten HTTP-Header auch ausgewertet, ne? Dann kommt dieser User Agent auch mit rein. Er hat auch die JavaScript APIs damals schon abgeprüft und eben diese Plugins, ne? Flash, Java, das war eben nochmal. Mhm. Und da kann man dann auch wieder bestimmte Dinge abfragen, ne?
Ja, klar.
So.
2010, ne?
Hast du gesagt? 2010, ganz genau.
Okay, ja.
So, und in dieser Arbeit, die dann auch die Ergebnisse präsentiert hat, ist auch das erste Mal der Begriff Browser-Fingerprinting dann benutzt worden. Also Peter Eckersley vom Electronic Frontier Foundation hat dann eigentlich diesen Begriff auch definiert.
So. Okay.
So, und was ist das Ergebnis von diesen fast 500.000 Fingerprints? Wenn wir jetzt die Plugins mal außen vornehmen, dann können wir 83% davon eindeutig identifizieren, und zwar nur durch den HTTP-Header und durch die JavaScript-APIs, die damals eben vorhanden waren. Und wenn man jetzt Flash und Java noch mitnimmt, dann kam er auf 94% eindeutig identifizierbar von 500.000 Datensätzen.
Das ist ordentlich.
Ja. Das war erstmal ein Statement.
Ja. Ja, heftig. Also ist ja im Prinzip dieselbe Liga, also zu den 96% von den 1300, aber halt in einem deutlich größeren Umfang, ne? Und natürlich auch mit ein paar mehr Attributen. Genau. Aber heftig. 94% bei 500.000 Fingerprints. Ja, das ist ordentlich. Und im Rahmen davon kam auch Panoptiklick, ja?
Genau, richtig. Das war so dieses Experiment. Die Webseite gibt's auch noch, werden wir natürlich in den Shownotes auch verlinken. Da steht jetzt auch 3.0. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt sogar noch was Neueres machen. Da gibt's, vermutlich. Also ne? Ihr steht auch schon
lange nicht mehr drauf.
Genau, hier unten ist auch Test with Real Tracking Companies. Also ich glaube, da geht auch noch momentan. Also diese Experimente gehen sogar noch weiter. Also wer da noch mitmachen möchte, das kann man da auch noch machen. Ja.
Okay.
Ja, und damit war, also das war erstmal so wirklich ein Statement zu, das ist jetzt für Browser Fingerprinting und wir haben da ein kleines Problem.
Mhm.
Das sind jetzt, diese zwei Arbeiten gelten als so die Anfänge von dieser Begrifflichkeit Browser Fingerprinting. Und das, das hat die Forschung in dem Bereich eigentlich mal ein bisschen so losgetreten. Und ab diesem Zeitpunkt hat man eigentlich jedes Jahr Papers auf den Konferenzen, die sich über das Thema Browser Fingerprinting, die sich mit diesem Thema einfach beschäftigen.
Mhm.
Ja. Genau, und jetzt der nächste Part wäre jetzt eigentlich schon so ein bisschen fortgeschrittene Fingerprinting-Techniken. Dadurch, dass man jetzt eben diese neuen APIs hat, ich hatte ja vorhin schon genannt, Canvas API, WebGL und so weiter und so fort, hat man jetzt eben noch mehr Möglichkeiten, eindeutige Elemente hier rauszu bekommen.
Ja.
Sollen wir mal eine dieser neueren Dinger da aufmachen?
Ja, gern, wenn du da irgendwas Interessantes hast.
Genau, also eines der wirklich interessantesten Elemente ist Canvas, die Canvas API. Was ist die Canvas API? Das ist so ein Zeichenbrett, was man da zur Verfügung hat, um so 2D-Zeichnungen einfach vorzunehmen. Da kann man, sag mal, 2D-Spiele oder solche Sachen könnte man darüber eben machen. Das ist eine JavaScript-API und 2 Jahre später, also 2012, gab es eben 2 Wissenschaftler, die diese Studie, die Canvas-API untersucht haben. In Paper heißt Pixel Perfect Studie. Und da haben sie schon rausgefunden, dass es da wohl ein ganz schönes Problem gibt, weil jetzt muss man verstehen, also wo fange ich am besten an? Also man kann dort auf so einem kleinen Zeichenfeld einfach was zeichnen. Und diese Zeichnung übernimmt ja dann der Browser.
Mhm.
Und was man zum Beispiel, was die zum Beispiel untersucht haben, ist, dass man einen gewissen Text eben in dieses Zeichenfeld eben schreibt. Und jetzt hat man herausgefunden, dass jedes Betriebssystem, also das ist nicht, was man herausgefunden hat, das wusste man schon vorher, jedes Betriebssystem hat sein eigenes Font-Rendering. Also ist wahrscheinlich jedem schon aufgefallen, also macOS, die Fonts, die Schriftarten auf macOS oder auf Linux oder auf Windows sehen einfach überall unterschiedlich aus, obwohl die Font, also die Schriftart, die gleiche ist. Und da gibt's einfach verschiedene Techniken, einige Algorithmen, Subpixel, Hinting, Anti-Aliasing und so weiter und so fort. Und jeder hat da verschiedene Algorithmen. Und indem man einfach in einer Zeichenfläche einen gewissen Text eben schreiben lässt und dann wird dieses Bild, also es grundsätzlich funktioniert so, also man hat eine Webseite, dann surft man da drauf, dann wird die Webseite, wird eben ein Stück HTML-Code mit JavaScript ausführen und in diesem JavaScript-Code steht dann, oh, mach mal hier so ein Zeichenfeld auf, schreib da mal einen Text rein und schick dieses Bild wieder zurück zum Server. Und der Server kann das dann analysieren und kann dann eben gucken, wie sieht denn dieses Bild genau aus?
Aha,
und kann dann eben sehen, da wurde jetzt dieses Subpixel Hinting benutzt, da wurde dieser Anti-Aliasing-Algorithmus benutzt und dies hat wieder dazu geführt, dass man dazu wusste, das ist ein Font-Rendering, das findet nur bei macOS zum Beispiel statt.
Ja.
Mhm. So, das ist das eine Attribut, was man dort rausgefunden hat. Und jetzt gibt's natürlich auch noch, man kann auch noch gucken, welche Schriftarten sind denn überhaupt installiert. Und das ist natürlich auch auf jedem System unterschiedlich. Und es kommt noch hinzu, dass man unter Umständen vielleicht sogar eigene Schriftarten mit installiert. Und das konnte man eben auch darüber abfragen, welche Schriftarten sind installiert. Die haben auch wieder dazu geführt, dass dieser Fingerabdruck wieder wieder eindeutiger wird. Und also diese Arbeit hat ein ein relativ komplexes Bild gezeichnet. Da waren verschiedene Elemente drauf, eben ein Stück Text, dann hat man geguckt, wie die Schriftarten sind. Und was auch sehr interessant ist, man hat mit ein Stück Text geschrieben, mit einer Schriftart, die es nicht gibt.
Fallback-Schriftart.
Richtig, dann. Genau. Dadurch okay, musste ja. ein Fallback, ja,
verstehe.
Und der ist auch wieder auf jedem System anders eingestellt. Ja, speziell eben die verschiedenen Betriebssysteme haben verschiedene Fallback-Mechanismen.
Also nicht auf jedem System anders, aber es gibt auf jeden Fall Gruppierungen, man kann da genau. Informationen rausziehen. Also enthält Entropie die Antwort, ja.
Ganz genau.
Okay.
Ja.
Krass, ja.
Und okay. was ja. mich dann am meisten verwundert hat, und das ist wirklich sehr effektiv, man hat da noch ein Smiley gezeichnet.
Und, okay.
Ja, und also es gibt ja diese Smiley-Icons.
Emojis.
Genau, Emojis, mhm. genau. Und die sind auch auf fast jedem System unterschiedlich. Und da kommt natürlich dann auch, also das ist ein Attribut, was besonders auf den mobilen Endgeräten sehr problematisch ist, weil es teilweise von den verschiedenen Android-Versionen unterschiedlich ist, aber auch von den verschiedenen Stimmt. Herstellern mit dem gleichen Android-Betriebssystem. Stimmt.
Hast du recht, ja.
Also die Samsung, Emojis sehen eben anders aus wie auf dem HTC oder auf dem LG-Gerät.
Ja. Hast du recht, ja. Verstehe.
Und das Paper beleuchtet also, die haben dann rausgefunden, also Windows 7, Windows 10, Linux, iOS, Firefox OS, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android auf LG-Geräte, Android auf Samsung-Geräten, HTC-Geräten und selbst wenn du Emojis nicht supported hast, gibt es so ein grünes, eckiges Feld. So, und das hat man eben auch in dieses Zeichenfeld mitgezeichnet und konnte das danach analysieren und hat rausgefunden, dass man damit besonders eben mobile Endgeräte eben unterscheiden konnte.
Ja, krass. Ja, okay.
Genau, heftig. Der ganze Canvas-Fingerprint, ich guck mal kurz, 1, 2, 3. Das sind vielleicht irgendwie 25 Zeilen JavaScript-Code. Das ist nicht besonders viel. Und der erzeugt, wie gesagt, so ein paar Sachen mit ein paar Schriftarten, mit vordefinierter Schrift, mit nicht definierter Schrift, dann dieses Smiley und so weiter und so fort. Und das wird eben danach analysiert und führt dazu, dass man diese Fingerprinting noch erheblich verbessern kann. Ja.
Okay, krass.
Bevor ich
noch zu dem Canvas Fingerprinting, da warnt zum Beispiel der Tor-Browser auch immer recht prominent vor. Also wenn man den öfter mal benutzt hat, landet man öfter auf einer Seite mal, die das machen möchte und das wird standardmäßig unterdrückt und man muss es auch erst erlauben und da kommt wirklich so eine kleine Meldung oder ich weiß nicht mehr, ob aktuell war, aber sehr lange Zeit definitiv so. Die davor warnt, dass es sehr stark zum Tracking missbraucht wird und dass dazu geraten wird, das nicht zu aktivieren.
Genau.
Also ja. Das scheint ja wirklich unglaublich viel auslesbar zu sein. Ja, krass.
Ja, und aufregend. Das ist ehrlich gesagt auch, also man muss den JavaScript-Code auch gar nicht selber schreiben. Da gibt es mittlerweile genug Open Source Libraries, die das quasi direkt für einen machen. Also kann man sich so direkt in seine Web-Anwendung quasi reinklicken.
Ja, praktisch.
Genau, bevor ich auf die, es gab dann 2016 nochmal eine neue Studie, die quasi so ein bisschen das Experiment von Panoptoclick quasi wiederholt, aber bevor möchte ich nochmal eine weitere API mit ins Boot holen, und zwar das ist die WebGL API. Und du hast ja vorhin schon gesagt, also WebGL, das ist quasi damit wir jetzt nicht eben 2D-Elemente rendern können, sondern eben 3D, womit es eben möglich ist, kleinere, ja, schon Ego-Shooter 3D-Animationen quasi also zu an.
Kleinere ist jetzt Betrachtungssache, gar nicht so klein auch, würde ich sagen. Also das, da kann man schon einiges mit machen, ne?
Genau, ja. Ja, und da ist es jetzt, was ich am absurdesten finde, über diese Schnittstelle kann man direkt abfragen, welche Grafikkarte man hat. Also da bekommt man dann zurück so, ja, das ist die Grafikkarte, was ist ich, Nvidia, ATI, was weiß ich. Also man bekommt dort quasi einen String und nicht nur die Grafikkarte, sondern sogar den verwendeten Treiber. Und das ist natürlich auch, also das ist natürlich, selbst wenn ich jetzt drei Windows-Laptops irgendwie habe, dann ist der eine hat halt diese Grafikkarte, der andere hat diesen Treiber. Also selbst wenn der gleiche Browser fast alles gleich ist, aber die Grafikkarte unterscheidet sich dann eben doch. Und ich kann über diese.
Oder der Treiber sogar bei derselben Grafikkarte, bei der gleichen Grafikkarte der Treiber,
Ganz genau. Und ja, bei Linux kommt dann eben auch zurück, welcher Treiber dort eben verwendet wird. Also das, ja.
Nvidia macht ganz gut mit Linux, ne? Habe ich mal
gehört. Ja.
Hatte ich einen Ausschnitt gesehen, da hat der Linus auch persönlich sich bei Nvidia bedankt, auf eine höfliche Art und Weise. Der findet das klasse, die Kooperation
zwischen Linux und Nvidia. Hat er lobend erwähnt, ne?
Hat er, glaube ich, auch den Daumen, glaube ich, hat er ganz hoch gestreckt, ne? In Richtung Nvidia, wenn ich mich da recht entsinne.
Ja, genau.
Ja,
wir machen natürlich Witze, der Linus Torvald hatte bei irgendeiner Veranstaltung mal, ne? War das, ich weiß gar nicht wo.
Ich habe den
dicken Stinkefinger in die Kamera gehalten, Nvidia.
Ja, fuck you, Nvidia, hat er gesagt Nvidia. Ja, kann man einfach mal eingeben bei YouTube, das ist erfrischend, immer wieder aufs Neue. Tracking-mäßig natürlich brutal, aber es ist natürlich auch jetzt aus einer Entwicklerperspektive zu verstehen. Also immer, wenn man irgendwie jetzt was grafisch Anspruchsvolles macht, möchte man natürlich die Hardware-Ressourcen so optimal nutzen wie möglich. Und das geht natürlich, umso spezifischer man weiß, womit man es zu tun hat. Und dann kann man Eigenarten berücksichtigen oder wissen, welche Optimierungen unterstützt sind und welche nicht. Also das ist wahrscheinlich, wo es herkommt, warum es das gibt. Es ist natürlich, wenn es jetzt ums Tracking geht, wieder steckt da einiges an Entropie drin. Also an Informationsgehalt.
Ja, genau. Es gibt noch weitere Elemente, die habe ich jetzt nicht genauer untersucht, aber man zeichnet mit dieser WebGL ähnlich wie mit dem Canvas API, zeichnet man eben auch ein 3D-Surface und je nach Grafikkarte kann man dort wohl Beleuchtungsunterschiede feststellen. Da gibt es wohl auch Unterschiede von den Grafikkarten, dass die Beleuchtung dann anders aussieht. Genau. Da sind jetzt also wirklich zu diesem Bereich gibt es jetzt wirklich einige Papers. Da gibt es auch Leute, die haben dann quasi diese WebGL auch gebenchmarkt. Das heißt, man hat also geguckt, wie gut sind die und dadurch konnte man eben auch kleinere Unterschiede feststellen, wobei Benchmarking bei so dem Fingerprinting immer so ein bisschen schwierig ist. Das kommt aber bei den ganzen Papers eigentlich immer wieder drin vor, dass auch Leute das einfach so ein Benchmark, also wie schnell laufen, wie schnell sind diese Libraries, die bieten dann eben auch nochmal so ein bisschen Entropie zu den Attributen.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich weiß ja nicht, was für Tests die machen oder wie lange oder wie intensiv, aber das könnte tatsächlich ja auch laut oder warm werden dann, wenn man wirklich jetzt die Grafikkarte dann unter Last setzt für sowas, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die schönste Variante.
Völlig korrekt, genau, das war einer der Nachteile von dieser Technik, teilweise um einen ordentlichen Benchmark zu kriegen, das dauert irgendwie auch 20 Minuten und bis dann alles durchgeht, hat Entropie, ist aber wirklich jetzt kein richtig guter Wert, den man wirklich nutzen könnte irgendwie.
Und heutzutage machen alle sofort den Browser zu, weil die Angst haben, dass da mal wieder eine Kryptowährung gebannt wird. Während du den Blogartikel liest, kommt man nicht weit mit.
Ja, und da war bei erstellt er bloß einen Fingerabdruck von deinem Browser. Also,
so sieht's aus.
Vielleicht
könnte man das kombinieren. Ja. Also die verfolgen dich und gleichzeitig, die lassen dich was Sinnvolles rechnen quasi zur Generierung von Kryptowährung und benchmarken das einfach. Dann hast du beide Fliegen mit einer Klappe.
Kann also noch sein, dass da auch noch ein Bitcoin quasi rausfliegt bei der ganzen
Geschichte. Genau, genau. Für das Werbenetzwerk. Das wäre. Aha, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz einen Proof of Concept Code.
Genau. Ja, also das ist, dieses ganze WebGL ist auch nochmal, ein dicker Punkt.
Ja.
Jetzt, 6 Jahre später von der Panoptoclick, gibt es ein weiteres Projekt. Das nennt sich miunique.org. Und das ist wirklich hochinteressant. Das ist auch noch da, das Projekt. Das ist auch sehr stark durch soziale Medien verbreitet worden. Und da kann man sich eben auch seinen Fingerabdruck ansehen. Und da kann man sich auch schon anzeigen lassen, auch das Canvas-Bild, was ich vorhin beschrieben habe, wird dort auch eben gezeigt, oder das WebGL wird auch eben gezeigt. Also da sieht man eben all diese Attribute, gibt noch viel mehr Attribute, die dort aufgelistet werden. Genau, danach bekommt man so einen Status, verglichen jetzt mit unserer Datenbank, ja, du kannst getrackt werden mit so und so viel Prozent. Also so und so viel Prozent bist du eindeutig identifizierbar.
Hab's gerade mal gemacht bei mir jetzt hier live. Interessant. Also er sagt einem auch im Prinzip, wie viel Prozent welches Feature an Einzigartigkeit gibt, beispielsweise. Also ich habe jetzt hier einfach, der sagt jetzt hier, okay, das ist ein Pinguin, du benutzt Linux. Von all time ist dieses Linux, wird von 8,35% benutzt, oder dieser String, den wir dann auslesen können, zum Beispiel. Oder Firefox Version 70 ist all time Fingerprints 0,79% schon. Also alleine das grenzt einen schon gut ein. Was auch noch interessant ist, was hier noch mit reingeht, direkt ganz oben ist deine Zeitzone.
Ja, genau.
Und deine Systemsprache, was natürlich auch irgendwie, also Systemsprache, klar, deswegen sieht man dann die Homepages, die mehrere Sprachen unterstützen, häufig in der eigenen Sprache, wenn man im Internet unterwegs ist, weil die Systemsprache eben abgerufen und berücksichtigt werden kann. Und klar, wenn irgendwie die Webseite irgendwas mit Uhr oder Zeit oder Kalender oder so machen will, ist natürlich auch die Zeitzone relevant. Also das sind jetzt nur die fünf Attribute, die oben stehen.
Genau.
Und da kann man schon gut was rauslesen.
Genau. Ja, genau, da sind auch noch viele andere, zum Beispiel, wir hatten ja vorhin User Agent, ne, aber es gibt ja zum Beispiel auch dieses Do Not Track Field, was in dem Header mitgeschickt wird, was quasi so eine nette Bitte ist, bitte, ich möchte gerne nicht getrackt werden, und die Webseite kann das nehmen und kann sagen, ja, ich bin ganz nett, ich werde dich jetzt nicht tracken, oder kann es einfach ignorieren. Ja, aber dieses
Bit,
ja, dieses, das ist irgendwie so ein Bit, ja, Flag gesetzt, ja, nein.
Genau, auch das ist ein HTTP-Header.
Genau, und auch das kann natürlich wieder dazu benutzt werden, um diesen Fingerabdruck zu verbessern.
Ja. Hat er den Header gesetzt oder hat er ihn nicht gesetzt? Ja. Ne? Genau. Mein Browser hat ihn zum Beispiel gesetzt und ich habe 9,74% Similarity Ratio an, also nur durch diesen Header. Das heißt offenbar, dass dann 90% der Webseitenbesucher den nicht gesetzt haben.
Genau. Ja, und wir kommen auch gleich nochmal zu so einem kleinen Paradox, was sehr witzig ist. Also umso mehr man sich um seine Privacy kümmert, umso präziser werden
die Fingerabdrücke. Ja, natürlich. Ja, verstehe.
Genau, da können wir gleich nochmal besonders drauf eingehen.
Traurig. Ja, gern.
So, und mal auf, das ist auch 2016 veröffentlicht worden. Jetzt ganz kurz zu meinen Notizen. Genau, ja. Also wie viel Daten, mittlerweile hat diese Webseite viel mehr Datensätze, aber in dem Paper damals wurden 100.000 Desktop-Browser quasi gefingerprint, und da sind jetzt auch schon mobile Endgeräte mit drin. Also das sind dann circa 13.000 Fingerabdrücke von mobilen Browsern. So, und dann ist bei den Desktop-Browsern hatte man eben mit WebGL und dem Ganzen hatte man ungefähr 90% Eindeutigkeit. Und mit Mobile hatte man 81% Eindeutigkeit. Ja.
Wow.
Genau, das ist 2016. Da ist natürlich auch einiges passiert in diesen 6 Jahren Unterschied. Und sind Browser dazugekommen. Da ist natürlich die Variation ist natürlich deutlich angewachsen, und diese Techniken verbessern das. Und das ist auch heutzutage, also ich meine, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Statistiken so ein bisschen, aber sag ich mal, die Forschungscommunity sagt schon, so zwischen 80% und 90% kann man tracken. Ja.
Ja, also ich scroll auch immer noch auf der Seite rum. Das ist wirklich beeindruckend. Also ich kann das nur mal jedem empfehlen, sich das mal anzusehen, emmaunique.org. Beispielsweise, was krass reinhaut, hast du ja auch schon angesprochen, war die Canvas-Geschichte. Also erstmal WebGL beispielsweise. Diese Eigenschaft ist 0,13% unique hier bei mir. Also das ist schon enorm, finde ich. Und das Ganze gibt es auch nochmal für Audio.
Ja, genau.
Audio Data, da lässt er Audio rendern vom Browser quasi
Genau.
und schaut sich das an. Und da habe ich auch 0,3% also Gemeinsamkeit, also
Genau.
eine sehr hohe Einzigartigkeit. Und ich hatte hier noch was Krasses gesehen. Warte mal, hier oben irgendwo. Ach so, nee, genau, die 0,3 eben waren auch das WebGL, aber Canvas hattest du ja noch genannt. Bei Canvas steht bei mir einfach unique.
Ja, genau.
Verdammt nochmal, unique.
Ja,
Die haben noch kein Canvas gesehen, der genau so rendert wie mein System. Was ist das denn
genau.
für eine? Das ist ja,
Ja.
was zum Teufel? Unique steht da einfach, keine
Ja.
Prozentzahl,
Nee.
sondern fucking unique.
Ja.
Das ist ja krass. Genau, und also man sieht dann hier so ein bisschen, das sind zwei Strings, die als Font stattfinden in verschiedenen Farben, wie du auch gesagt hast. Ich habe hier so ein Emoji-Smiley, dann habe ich irgendwie so einen Text hinterlegt mit so einem Rechteck, aber der geht irgendwie so komisch durch die Buchstaben. Also einfach mal anschauen. Ist interessant. Aus so einem kleinen Bild kann der so viel herauslesen,
Ja.
dass dieser Rendering-Vorgang quasi unique ist unter allen verdammten gesammelten Fingerprints. Das
Ja.
ist krass, das ist
Ja, ist übel,
über
ne?
1 Million auf jeden Fall. Ja,
Ja.
heftig,
Ja, und
heftig.
dann zum Beispiel hier unten auch bei dem WebGL-Fingerprint, da steht dann da, ne, dein Treiber ist der Mesa, der
Ja,
DRI
genau.
Intel HD Graphics 5.5, ne? Also da steht auch ultra genau, welche Daten da sind und
Ach, haben wir etwa die gleiche Grafikkarte? Das steht
kann
bei mir
sein,
auch.
ja.
Ah ja, ich. Ja gut, dann sind wir wohl auf einem sehr ähnlichen Gerät unterwegs. Ja, gut. Ja, nee, stimmt.
Genau,
Oh, und
diese
die installierten Schriften findet man auch
Ja,
wieder. Die
genau.
Fonts sehe ich hier.
Genau.
51 andere. Ja. Ist
Genau.
krass.
Diesen Audio-Teil, den habe ich vorher jetzt, es gibt jetzt von 2010 bis eigentlich zum heutigen Tage gibt es sehr viele Papers, die dann noch auf Details eingehen. Genau, du hattest schon genannt, Audio-Kontext, da hat man auch mittlerweile steckt in so einem Browser auch so ein bisschen was drin, um Audio-Processing zu machen. Auch das wieder kann dazu genutzt werden, um Fingerprints zu erzeugen. Also da gibt es noch eine ganze Reihe an Sachen. Zum Beispiel können wir jetzt mal hier erwähnen, auch der Batteriestatus kann genutzt werden. Also das ist 2011, glaube ich, irgendwie spezifiziert worden, dass man auch abfragen kann, wie ist da dein Batteriestatus? Der kann teilweise wirklich nach Kommastelle genau, wird er eben abgefragt und auch das kann wieder dazu genutzt werden, um
Ja.
jemanden zu fingerprinten. Also, wobei natürlich das.
Ja, also der Tooltip sagt hier nicht nur der Batteriewert, also schon auch das Level, aber auch, ob der gerade lädt, wie
Genau.
lange der noch laden muss oder wie
Ja.
lange der wohl noch halten kann. Also auch diese Schätzungen, die man da erhält, auch die werden wohl übertragen. Ja. Also nicht immer. Bei mir zum Beispiel ist es nicht unterstützt jetzt in dem Fall, das Battery Level. Also ich
Muss
weiß
mal
nicht
gerade
warum.
gucken.
Eher auf mobilen
Ah ja.
Geräten, was natürlich auch
Ja, stimmt, bei
sinnvoll
mir
ist.
auch nicht.
Also die Idee dahinter ist natürlich, dass man irgendwie energiehungrige Sachen, ne, also wenn ich jetzt in meinem Werbenetzwerk in Kryptominer ausrollen werde bald, dann will ich natürlich jetzt nicht, wenn einer nur noch 4% Akku hat oder so, dass der sofort Vollgas gibt und das Gerät ausgeht,
Dem lässt du die vier
sondern ich
Prozent
will.
noch, ne?
Genau, da bin ich gar nicht so. Also umso mehr
Verletzt.
Akku da ist, umso mehr Gas kann er geben,
Ja.
denke ich. Man will ja lange was davon haben.
Man könnte ja so eine Meldung dann sagen, so, wäre mal nicht schlecht, wenn du irgendwie so ein bisschen Strom
Genau, bitte
findest, damit du
anschließen.
mal hier.
Ja, das wäre super.
Ja.
Ja. Nee, das fällt halt zu schnell auf, sonst wenn alle feststellen, der Akku geht komplett sofort leer.
Ja.
Ja, interessant.
Ja, also diese Webseite ist wirklich super. Da kann man also mal durchgehen. Cool. Die, wie gesagt, die Studie ist dann 2016 veröffentlicht worden und mittlerweile sind es aber, wenn man sich jetzt anguckt, die ganzen Fingerprints sind über 1 Million. Ja, genau, über 1,4 Millionen, die da mittlerweile gesammelt wurden. Jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, diese Studie, oder vielleicht sagen wir genau noch, ich wollte bloß noch so kurz drauf eingehen, die Liste an Papers ist riesig und das würde jetzt auch wirklich den Rahmen vielleicht wirklich sprengen. Es gibt nur noch so, wir hatten ja schon gesagt, Audio-Kontext, Browser-Extensions. Es gibt sogar ein Paper, was auf diese JavaScript-Conformance eingeht. Also wie konform ist denn dein JavaScript zu dem Standard? Und die haben dann auch rausgefunden, dass es dann diese spezielle JavaScript-Engine, die hat da genau dieses Element ist doch ein bisschen unterschiedlich und also allein schon auch dadurch gibt es quasi so ganz feine Unterschiede, die eben gemessen werden können. CSS Querying, Font Metrics, Benchmarking hatten wir auch schon ganz kurz angeschnitten und eben auch diesen Batteriestatus. Also dazu gibt es zu jedem dieser Thema gibt es 1-2 Papers, die eingehen und gucken, wie weit kann man diese Elemente eben nutzen. Und bei MIUnique dort sind fast alle, die dort irgendwie aufgelistet worden ist, mal implementiert und zeigen einfach, dass jedes mit welcher Entropie man diese Elemente welche Entropie diese Elemente eben geben.
Ja, alles klar.
So, jetzt kommen wir vielleicht zu einer Kritik. Es gibt Leute, die sagen, okay, das ist eine sehr interessante Studie, die da erstellt haben. Aber wenn wir jetzt uns zum Beispiel diese 1,4 Millionen angucken und jetzt ist ja 2016 wurde diese Studie veröffentlicht, also haben sie es vielleicht, ich sag jetzt mal 2015 irgendwie implementiert. Da ist natürlich auch ein riesen Zeitraum dazwischen und da jede neue Firefox oder Chrome Version würde ja sofort den Fingerabdruck quasi wieder neu machen. Das heißt, man vergleicht natürlich auch den Zeitraum, vergleicht man natürlich auch jeden neuen Fingerabdruck, vergleicht man auch mit einer Datenbank mit ganz vielen alten. Deswegen sagen die, das ist interessant, aber inwieweit ist denn das wirklich mit der Realität? Ja, genau, anwendbar. Ist natürlich schon eine valide Kritik, die man da hat.
Ja.
Und es gab jetzt 2018, gab es eine weitere Studie, also letztes Jahr, die nennt sich Hiding in the Crowd und die hat einen anderen Ansatz gewählt und zwar hatte man dort eben, sowohl bei Panoptoclick als auch bei MIUnique.org gab es eine präparierte Webseite, die man eben besuchen musste und dann hat man dort den Fingerabdruck erstellt. Bei Hiding in a Crowd war es anders. Das waren die 15 meistbesuchtesten Webseiten in Frankreich. Und dort hat man über ein Plugin quasi dann jedes Mal diese Daten erhoben. Natürlich mit dem Einverständnis, aber man hat jetzt keine spezielle Webseite gebaut, wo man hingehen musste, sondern jedes Mal, wenn man eben eines dieser 15 meistbesuchtesten Webseiten aufruft, hat man diesen Fingerabdruck eben erzeugt. Dadurch kamen relativ schnell ganz hohe Zahlen zustande. Also im Desktop-Bereich haben die gleich mal 1,8 Millionen Datensätze von Fingerabdrücken erzeugt. Und bei den mobilen Geräten haben sie 250.000 Fingerabdrücke aufgenommen. Und dann sind die da ebenfalls durchgegangen und haben versucht, diesen Fingerabdruck zu erstellen. Und die kommen zu ganz anderen Ergebnissen. Die kommen, also im Desktop-Bereich haben sie dann eine Eindeutigkeit von nur 35%. Und beim Desktop-Bereich, beim mobilen Bereich ist es sogar noch deutlich geringer. Das sind 18%. Das ist natürlich jetzt, widerspricht sich natürlich so ein kleines bisschen zu Panoptoclick und MIUnique.org. Und die Autoren haben das so argumentiert, dass die vorherigen Studien durch die sozialen Netzwerke getauscht wurde und sowieso privacy-aware people, also Leute, die sowieso, sag ich mal, oh, das ist ja interessant, also die sowieso den Datenschutz für wichtig befinden, dass die diese Tests gemacht haben. Und ja, die hatten sowieso spezielle Plugins, die neuesten, die sind dann teilweise auch Security Aware und haben dann den neuesten Browser. Also, dass sich dadurch so diesen Unterschied ein bisschen zeigt. Und sie sagen also, das sind quasi so alle Menschen und da zeigt sich eben diese Studien wieder, zeigt sich, dass das ein bisschen deutlich geringer ist als die Zahlen, die vorher aufgenommen wurden. Ja, da steht man jetzt, da steht man jetzt so ein bisschen und interessant ist es auch noch aus einer anderen Perspektive, weil jetzt ergeben sich daraus nämlich schon ganz interessante Forschungsfragen, weil man hat ja vorhin gesehen, also 1,8 Millionen, bei dem anderen waren es dann irgendwie so ein paar hunderttausend. So die erste Frage, die sich dann da auch schon stellt, wie weit hängt denn überhaupt die Anzahl der Datensätze mit den Ergebnissen zusammen? Also das da wird bestimmt was in den nächsten, das steht jetzt in dem Survey Paper, wo man auch Browser Fingerprinting mal komplett durchgeackert hat auf irgendwie 30 Seiten, steht das auch als einer der Forschungsfragen, die noch bisher ungelöst sind, drin. Ne? Also wie weit hängt denn das überhaupt damit zusammen? Ne? Mhm. Also das ich finde, das ist unglaublich interessant, weil aus technischer Sicht sieht man bei amiunique.org, das ist sehr, 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 sehr eindeutig. Natürlich ist die Frage, man muss natürlich trotzdem so ein bisschen kritisch noch darüber urteilen, wenn das jetzt wirklich eine große Webseite wäre, kann man da trotzdem die Leute eindeutig identifizieren. Und das ist steht nochmal auf einem anderen Blatt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass man wirklich sehr stark darüber nachdenken muss und wie man sieht, bei Tor zum Beispiel wird das wird aktiv wirklich da auch betrieben, dass man schon über Verteidigungsmechanismen nachdenken muss.
Genau. Und die werden ja auch teilweise schon implementiert und umgesetzt, ne? Beispielsweise ist erstmal sehr viel defaultmäßig deaktiviert im Tor-Browser, viele dieser Calls, die da benutzt werden, API-Calls, um eben Informationen oder ja quasi Werte mit hoher Entropie auslesen zu können, sind dort erstmal blockiert. Und beispielsweise das Canvas Fingerprinting. Also diese ganze Canvas-Funktion ist auch erstmal deaktiviert. Und es gibt ja jetzt auch dieses Kooperationsprojekt zwischen Mozilla und dem Tor-Projekt. Mhm. Also der Tor-Browser basiert ja auf einem Firefox. Also das ist immer der Firefox ESR, diese Version mit längerem Support. Mhm. Und die haben sich mal zusammengesetzt und Mozilla findet eigentlich auch viel interessant, was Tor da macht und Tor auch in den Browser reinbaut. Und für Tor wäre es natürlich auch ein Zugewinn, wenn Teile davon im Haupt-Firefox landen, weil die sich dann die Arbeit immer auch sparen, mit jedem Release ihre ganzen Patches wieder zu applyen, was da verändert wurde. Also wenn der einfach schon kommt mit solchen Features. Und dafür haben die dieses Projekt ins Leben gerufen, das, wie hieß das? Upwork oder so?
Uplift.
Uplift.
Tor genau, Uplift. Mhm.
Tor Uplift und auf der anderen Seite bei Mozilla heißt es Fusion, Firefox Using Onions oder ist Teil von dem Fusion Project. Und das heißt, da werden im Prinzip so, also das eines der größten Probleme ist für Mozilla und Firefox, dass die Browser natürlich funktionieren müssen. Die können sich nicht irgendwie die Usability kaputt machen, für irgendwie Privacy-Anforderungen, die ein Großteil deren Nutzerschaft gar nicht braucht oder möchte oder gar keine Awareness oder so für haben. Das heißt, die können eigentlich dann erstmal nur Features übernehmen, die sehr wenig intrusive sind und die nicht Webseiten kaputt machen und die nicht die Browser-Funktionalität einschränken. Und da geht's jetzt so in diesem Projekt so ein bisschen rum, dass so die Tor-Leute gucken, schon mal so Kleinigkeiten rauszupicken, die man vielleicht noch ein bisschen runterschleifen kann, was das angeht und mit Mozilla zusammenzuarbeiten, die in den regulären Firefox reinzukriegen. Das ist dieses Uplift-Projekt. Mhm. Und dieses gesamte Fusion-Projekt, da geht es eigentlich noch eine Ecke weiter. Also ist auch ganz spannend. Da geht es quasi, also Firefox hat ja auch jetzt schon so ein Private Browsing Mode oder Incognito Mode oder wie der heißt. Also, ne, so da werden dann die Cookies schon mal gesondert genommen und man hat aber ja zum Beispiel noch dieselbe IP-Adresse. Also das ist ja nur so ein, die Seiten, die man besucht, landen jetzt nicht im Verlauf und man ist nicht mit den Cookies unterwegs, mit denen man sonst unterwegs ist. Aber die sind wohl in der Überlegung, so eine Art Super Private Mode einzuführen, der eventuell irgendwann mal dann sogar Onion Routing implementiert, also so ein Tor-Proxy enthalten soll und deutlich mehr von diesen Fingerprinting Resistance Features. Also ich glaube, das ist noch sehr weit weg. Davon mal wirklich jetzt gesehen zu werden. Aber beide Seiten fangen an, irgendwie Strukturen dafür zu errichten. Also beide sind sich einig, man möchte hier irgendwie enger zusammenarbeiten und man fängt jetzt so mit Kleinigkeiten an und etabliert da mal so Strukturen und Prozesse und das ist ja auch ganz gut. Ja. Also ich finde das ganz gut. Und wir werden sehen, wo das hinführt. Vielleicht wird man irgendwann feststellen, das ist einfach unvereinbar. Aber ja, ich fände das eigentlich ganz gut, wenn Sachen, die einfach übernehmbar wären und nicht viel kaputt machen, auch schon im Standard Firefox landen und Tor sich dann quasi noch mehr auf die so Hardcore-Features konzentrieren kann und so eine Baseline schon mal einfach durch den regulären Firefox gegeben ist. Das wäre eigentlich eine ganz coole Sache und ich glaube, dass auch Tor selber könnte dann auch zum Beispiel einfach viel mehr forschen und die wären nicht mehr, die müssten nicht mehr so viel Ressourcen da rein investieren, jedes Mal den Firefox anzupassen und die Patches auf eine neue Version zu portieren, wenn viel einfach schon drin wäre.
Und du hattest ja auch das beim letzten Mal bei der Tor-Folge ja auch gesagt, dass man Tor benutzen soll, damit man einfach diesen Traffic so stark auch erhöht, damit Leute nicht identifizierbar sind. Und wenn jetzt im Standard Firefox einfach der Tor-Browser schon integriert ist und jeder einfach nur noch schnell wie das Incognito-Tab quasi aufmachen kann und dann hat man sofort quasi den Tor-Browser offen, ich denke, dann wird das deutlich häufiger benutzt und erhöht sich das.
Ja. Ja. Genau, richtig. Das ist dieses Anonymity Loves Company Programm. Also wenn halt nur einer quasi maskiert ist, dann ist der vielleicht maskiert, aber der sticht natürlich trotzdem heraus, weil er maskiert ist, auch wenn man jetzt sein Gesicht nicht erkennt. Genau, und das senkt natürlich die Hemmschwelle. Viele installieren sich jetzt den Tor-Browser gar nicht. So ein Private Mode, den würden sie schon mal anschmeißen, wenn der jetzt einfach im regulären Browser mit drin ist. Das wäre schon richtig cool, ja.
Jetzt muss man auch sagen, dass von dieser Kooperation Mozilla Tor ab der Version 59 im Firefox auch eine Option integriert ist, die nennt sich Privacy Resist Fingerprinting Flag. Die habe ich jetzt bei mir auch aktiviert und ich habe auch ehrlich gesagt bei myunique.org gar nicht mehr so viel gesehen. Die ist auch auf mozilla.org in dem Wiki verlinkt, die packen wir natürlich in die Shownotes rein. Und da passieren jetzt einige Anpassungen, also zum Beispiel wird das Canvas-Fingerprinting direkt deaktiviert, die Zeitzone wird verstellt, also es sind einige Sachen, die da verstellen. Und wenn ich das hier richtig sehe, dann ist es quasi im Firefox integriert, aber per Default ausgestellt. Dann muss man also in diesen About-Block da rein und dann kann man das
About-Config.
About-Config, genau, und kann das dann einstellen. Und ich glaube, beim Tor-Browser ist genau das einfach auch aktiviert per Default.
Genau. Und eine andere große Sache, die kam sogar noch früher auch aus diesem Programm raus, ist die First-Party-Isolation. Seit Firefox 52 ist die drin und das ist so ein bisschen wie mit diesen Containern, die ich anfangs angesprochen habe. Da geht es um die Cookies, die gesetzt werden und da werden im Prinzip auch Drittanbieter-Cookies in Abhängigkeit zu der First Party, also zu der Hauptdomain, die man besucht, in so einer Art eigenem Container abgelegt, auf die andere Seiten nicht zugreifen können. Das heißt, das kann wirklich Third-Party-Tracking ja ziemlich stark unterbinden.
Mhm.
Ja, also auch aus dieser Kooperation entstanden, das ist auch, was irgendwie eigentlich aus dem Tor-Project kommt. Da sieht man auch mal wieder ganz schön, dass das Tor-Project jetzt nicht nur, wir bauen hier irgendwie einen Browser, der irgendwie anonymeres Surfen erlaubt, sondern dass da wirklich auch Sachen erforscht und implementiert werden, die dann sogar den Weg zurückfinden halt in einen Mainstream-Browser und die regulären Benutzer auch da dann davon profitieren können.
Mhm. Ja, also das ist jetzt eine, jetzt sind wir eigentlich schon so ein bisschen mehr oder minder in dem Bereich der Verteidigungen. Also das wäre jetzt eine Sache, die man machen kann beim Firefox-Browser. Jetzt muss man allerdings auch ein kleines bisschen vorsichtig sein. Das ist etwas, was Peter Eckersley schon damals auch in der Studie nannte. Er nannte das The Paradox of Fingerprinting Privacy Enhancing Technologies. Das heißt also, einige dieser Techniken führen dazu, dass man eigentlich den Fingerabdruck noch besser macht, weil man eben noch mehr Attribute hinzunimmt. Und es gibt sogar eine Studie, die ist, ich muss mal kurz gucken, entweder dieses oder letztes Jahr rausgekommen, die hat sich ganz genau diese Inkonsistenzen von diesen Plugins angeguckt. Und welches da besonders herausgestochen hat, das ist ein Plugin oder ein Add-on, das nennt sich Random Agent Spoofer. Mhm. Das wird von laut Webseite von über 100.000 Leuten benutzt. Und da bekommt man also dann einen randommäßigen User Agent String zurück.
Mhm.
Mhm. Und jetzt haben wir ja auch vorher schon gehört, dass diese ganzen JavaScript APIs allerdings schon einen sehr genauen Fingerabdruck geben. Und man kann dann, wir haben ja vorhin auch gehört, ne, die Grafikkarte abchecken. Man kann natürlich da auch überprüfen, ist das ein Windows, ist das ein macOS? Und wenn der jetzt behauptet, das wäre jetzt hier macOS, aber eigentlich ist der Fingerabdruck ganz stark, sieht ganz stark nach einem Firefox aus. Dann führen diese Inkonsistenzen dazu, dass der Fingerabdruck von diesen Leuten sogar noch verbessert wird, obwohl sie ja eigentlich versuchen, ja, dieser Fingerabdruck-Tech dem irgendwie zu entweichen. Ja?
Verstehe.
Also das ist ein ganz großes Problem. Und da muss man ein bisschen, also das ist dieses Paradox, was wir vorhin schon angesprochen haben. Das heißt also, man muss wirklich genau aufpassen, dass man mit diesen ganzen Techniken nicht diesen Fingerabdruck sogar noch verbessert. Ja.
Ah, klar. Oder auch umso mehr Attribute man ausmacht. Also angenommen, man würde diese APIs einfach nullen und immer nichts zurückliefern oder ähnlichem. Dann genau, wenn man aber halt irgendwie, wenn es nur 5 Leute gibt, die das so hardcore betreiben, dann hat man auch wieder nicht viel gewonnen, weil man eben leichter identifizierbar ist.
Genau.
Genau, das ist ja wieder dieses Anonymity Loves Company Problem. Und genau, das ist ja, also im Gegensatz dazu, mit diesem Random Agent Spoofer, der dir irgendwie was Zufälliges gibt, ist ja beim Tor-Browser zum Beispiel der Ansatz, alle gleich zu machen. Also man möchte, dass jeder Fingerprint von jeder Tor-Browser-Instanz so identisch wie möglich ist, egal worauf der läuft. Das ist ja schon mal, also da hat man das auf jeden Fall im Hinterkopf. Aber klar, auch das funktioniert dann auch nur, wenn hinreichend viele Leute dann auch den Tor-Browser benutzen. Sonst steht man halt wieder eben nachher als einer, der einzige Maskierte da. Und es ist klar, wer der Maskierte ist, irgendwie quasi.
Ganz genau.
Ja.
So, was gibt's denn, also vielleicht, es gibt eine Sache, die wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also das nennt sich NoScript.
Ja, das kenne
ich. NoScript ist ein Plugin, das JavaScript so komplett blockiert, ja, oder? Oder ist nicht komplett, oder?
Ja, man kann es für die Seiten freischalten, klar. Aber genau, also doch, es blockiert erstmal alle Arten von Skript und du kannst dann eben Skripte erlauben und du kannst beispielsweise sagen, für alles, was sich auf dieser Seite befindet, du kannst aber auch sagen, ich erlaube die Skripte jetzt nur für die Hauptseite, wenn ich jetzt irgendwie auf mozilla.org bin, dann eben nur für die und der zeigt dir dann auch schön an, was da alles nachladen will und JavaScript ausführen will und welche Third-Party-Anbieter da auch noch oder Domains da Code ausführen wollen. Du kannst da sehr feingranular sagen, ja, wem du da vertraust und wem nicht, und die dürfen Skript ausführen und die eben nicht. Oder du kannst sowas machen wie, für 5 Minuten darf das hier alles Skripts ausführen, ich muss hier gerade was erledigen und die Webseite geht sonst nicht. Also das ist so, ja, also ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass ich das speziell konfiguriert habe, aber ich glaube, defaultmäßig ist das erstmal auf Blocken gesetzt. Und ich habe es dann sehr oft, wenn ich eine Webseite das erste Mal besuche, dass ich dann erstmal die Skripte erlauben muss. Halt, ja. Ne? Also nee, nicht 5 Minuten, das ist dann meistens ein Klick und erlauben.
Okay.
Und dann siehst du halt, dann lädt der erst nach und dann wird die ganze Liste, dann, also der macht einen Reload von der Page und dann wird die Liste nochmal länger, weil dadurch, dass die Hauptseite Skripte nachladen darf, kommt halt erst raus, was da alles noch jetzt nachladen will, die dann nicht erlaubt sind. Und ja, gelegentlich mache ich es dann halt, dass ich dann sage, okay, die Hauptseite lädt nach und dann gucke ich, was geht, okay, und dann guckst du und mit der Zeit weißt du dann so, das und das und das und das und das muss halt, ne, das sind so irgendwie jetzt für die Seite benötigte JavaScript-Dinge, die irgendwie jede 8. Seite irgendwie da nachlädt. Und manchmal hast du es aber auch, da machst du eins an und es geht immer noch nicht. Und dann machst du noch eins an und dann geht es immer noch nicht. Mhm. Und dann wird es halt nervig und dann drückst du einfach, ja, hier temporarily allow everything. Und dann, ja, was ist halt wieder, als wäre NoScript aus. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall, man muss sich einmal dran gewöhnen, an diesen Workflow. Und wenn man die Seiten, die man schon mal besucht hat, da merkt er sich natürlich, wie es aussieht. Ist natürlich jetzt fragwürdig, ob sich darüber wieder tracken lässt, ne?
Also ich glaube, ich hatte es probiert. Also wenn du JavaScript ausstellst, ist halt das große Problem, dass diese ganzen JavaScript-APIs gar nicht mehr oder nichts mehr zurückgeben. Und das führt dann dazu, dass viele Daten einfach fehlen, ne?
Ja, ja, klar. Nee, die Idee, was mir gerade für eine Frage kam, ist, es gab doch mal, wo war das denn? War das mit dem HSTS-Header? Es gab mal irgendwie so einen Angriff auf die Privatsphäre. Also, was ich meine, ein Webserver sieht ja quasi, wie ich mich verhalte. Der sieht ja, ich rufe die Hauptseite ab, ohne weitere Skripte abzurufen. Und dann sieht der, ich mache einen Reload und rufe nochmal die Hauptseite ab. Diesmal werden aber offensichtlich die Skripte der Hauptseite geladen, weil irgendwie Third-Party-Kram nachgeladen wird. Mhm. Und ich meine, ob man da dann irgendwie theoretisch so geschickt irgendwie Third-Party-Skripte einbauen kann, die man selber betreibt und hostet, genau, dass man halt erkennen kann, also klar, dass jemand NoScript hat, bestimmt, wenn man das will, und entsprechende so Köder in die Seite einbaut, aber auch Benutzermuster erkennt. Also wenn ich jetzt wirklich drüber nachdenke, dass es wirklich schon spezielle gibt, die ich erstmal aktiv, ja, keine Ahnung, schwierig, aber ja, wir wollen jetzt nicht noch Ideen geben.
Ja,
lassen wir das mal. Aber mal so eine fixe Idee, könnte man mal in Ruhe drüber nachdenken.
Genau, also das große Problem ist, ich glaube, ja, also es ist, NoScript ist eine Möglichkeit, glaube ich, führt aber auch zu starken Einschränkungen. Ich weiß auch, ein Freund, der das wirklich benutzt und dann schickt mir eben eine Webseite und dann, warum funktioniert es bei dir nicht? Ach so, ja, okay, und dann drückt er hier und dann hat er dann eine Sache vergessen und dann war die aber dazu notwendig, damit die Seite geht und wie du schon sagst, ne, dann einfach ja, mach alle und dann geht's.
Ist schon nervig, ne? Genau, aber man kann auch hier alles trusten drücken, also dann funktioniert es eigentlich immer. Will man halt eigentlich nur nicht, ne? Dann ist halt der Sinn von dem Ding auch wieder hinfällig.
Genau, das ist halt leider, in dieser Situation sind wir, dass die modernen Webseiten alle wirklich stark viel JavaScript brauchen. Also es gibt kaum Webseiten, die ohne zu betreiben wären.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, unsere lässt sich ganz gut ohne surfen. Hä? Aber nicht mal ein Cookie. Nicht mal ein Cookie setzen. Frechheit eigentlich. Hä?
Mann.
Fallen wir komplett aus dem Raster.
Wie kriegen wir denn jetzt überhaupt mit? Wie fahren wir überhaupt unsere Statistiken und die Werbebanner, die wir einblenden, die setzen aber schon Cookies?
Ja, ne? Natürlich, klar. Die schon.
Klar. Ja. Ja, nichts für ungut, aber ja. Irgendwovon muss man ja
leben. Ja, irgendwas, wir müssen ja von irgendwas leben hier, ja.
Na, irgendwie ein bisschen Spaß. Kryptowährung meinen, ja. Ja, richtig.
Ja, genau das.
Ja. Ja, besucht die Webseite, ne? Ja. Verweilt möglichst lange drauf.
Ja.
Können wir nur empfehlen. Ja, genau. Nein, Quatsch, natürlich nicht, gar nichts.
So. Und besucht möglichst keine invaliden Webseiten auf unserer, also keine invaliden Unterseiten auf unserer Webseite.
Mhm. Das genau, also
dürft ihr ja nicht.
Ne? Nee, so ein Not Found will man nicht provozieren. Nee.
Genau.
Das ist Quatsch.
Ah. Ja, Verteidigung, vielleicht, ich wollte noch ein, das ist auch ein Paper, was letztes Jahr rausgekommen ist, bei den ganzen Studien, die ich vorher so ein bisschen zitiert habe, ist überhaupt kein Machine Learning notwendig. Also da hat man eigentlich, das ist so, basiert einfach so ein bisschen auf, wir gucken mal, wie ist da und wie viel Prozent haben wir da Eindeutigkeit und dann nimmt man das einfach zusammen und hat eigentlich schon, ja, das ist eindeutig. Da braucht man heutzutage noch gar kein Machine Learning und jetzt hat man mal geguckt, in welchem Bereich könnte man denn maschinelles Lernen, was heute ja populär unter künstliche Intelligenz gilt, weil ich eigentlich kein großer Freund bin von dem Begriff, weil Intelligenz ist noch ein bisschen mehr als das, von was wir da reden. Also eigentlich korrekter ist maschinelles Lernen. Und man hat, da ist letztes Jahr eine Forschungsarbeit rausgekommen, die auch sehr, sehr interessant ist. Die nennt sich FP-Stalker. Und man hat mal geguckt, über welchen Zeitraum können wir überhaupt einen Fingerabdruck identifizieren? Ja, weil über einen gewissen, es gibt ja dann Security-Updates, dann stecke ich meinen Laptop dann zu Hause an und dann habe ich eine andere Auflösung als in der Arbeit. Also es gibt von diesem Fingerabdruck gewisse Elemente, die sich dann doch ändern. Und da hat man jetzt mal maschinelles Lernen draufgeworfen und hat geguckt, wie lange kann ich denn überhaupt einen Browser tracken. Und da ist man dann draufgekommen, dass man so im Durchschnitt einen Browser mit maschinellem Lernen 54 Tage eindeutig tracken lässt. Ja, und da hat man dann eben so ein paar Elemente rausgenommen, dass der User Agent zum Beispiel sich ändert, wenn man ein Update macht, dass man die Auflösung, dass sich da meistens Variationen ergibt. Und das kann dann die Elemente, wo wir vorher noch gar kein maschinelles Lernen genutzt haben, kann jetzt eben genau diese fehlenden Daten eigentlich kompensieren. Ja?
Okay, interessant.
Genau, und das war so der Durchschnitt und bei 26% von den Daten, diesmal hat man so circa 100.000 Fingerabdrücke genommen und hat die dann versucht zu tracken. Und bei 26% von dieser Variante konnte man sogar mehr als 100 Tage die tracken.
Okay.
Liegt natürlich dann daran, dass die vielleicht keine Security-Updates machen und so ähnlich. Also was ich klar machen möchte, das ist jetzt ein Paper vom letzten Jahr und das da zeigt sich, das ist gerade noch ein sehr aktives Forschungsgebiet. Da haben wir auch noch keine Endlösung, also auf beiden Seiten nicht. Das heißt, ich denke, wir werden da in Zukunft noch einiges sehen. Verteidigung, sowohl neue Angriffe, bin ich
genau, das ist so ein typisches Gebiet, für so ein Katz-und-Maus-Spiel, ne? Ja. Also, ja, denke ich auch. Da wird noch viel kommen.
Ganz genau. Und ich meine, einer der das Fazit von dem Survey-Paper ist leider bezüglich der der Verteidigungen, dass es mittlerweile eine unglaubliche Vielfältigkeit in so einem Browser enthalten ist und
ja klar.
Die sehen keine endgültige Lösung, die diese Vielfältigkeit eines Browsers nicht einschränkt. Also das heißt, also ich würde mal jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel NoScript nehmen, dann ist NoScript,
das schränkt
diese Vielfältigkeit von dem Browser einfach ein. Ist aber dafür wirklich ein profanes Mittel, um Tracking, um dieses Fingerprinting zu verhindern. Ja. Also da werden wir in Zukunft noch einiges sehen, denke ich.
Ja, also vor allem der Trend ist ja auch immer mehr Funktionen in den Browser reinzupacken, ne? Also, wie du gesagt hast, dass im Prinzip das, ja, auf das Betriebssystem, dass immer mehr Funktionen hochgeschoben werden, dann noch ein Layer draufkommt im Prinzip, das wird ja so nach aktuellem Trend eher mehr als weniger werden. Das heißt, es wird immer mehr geben, was man auslesen kann und was man dafür verwenden kann, was viel Entropie enthält. Das heißt, langfristig, ja, also ich neige auf jeden Fall dazu, da jetzt schon zuzustimmen, wird das schwer, das auf eine Art und Weise irgendwie zu verhindern, die nicht stark die Funktionalität einschränkt. Mhm.
Ja.
Ja, vielleicht enden wir echt irgendwann so ein bisschen bei so einer Art Berechtigungskonzept, wie wir das von mobilen Anwendungen kennen, weißt du, Smartphone-Anwendungen, dass du halt bei der Installation dir anguckst oder sagen kannst, ah, okay, der will meine Location, ja, nein, der will mein Mikrofon, ja, nein. Und dass man dann bei jeder Webseite, die man besucht, irgendwie, da sind wir ja wieder beim Thema, das ist natürlich auch total eingreifend und den Flow störend. Aber dass man halt sagen müsste, das ist jetzt wirklich sinnvoll, diese Attribute abzugreifen. Die sind halt nötig, dass der auf Webcam und Mikrofon zugreift, weil ich hier gerade irgendwie einen Videochat mache. Oder eben, ich will hier einen verdammten Blogartikel lesen. Das ist absolut nicht nötig, jetzt irgendwie mein Grafikkartenmodell herauszulesen, ein bisschen Text zu rendern. Aber klar, das ist natürlich auch super unpraktikabel wieder. Ja, es... Ja, ist ein schwieriges Thema.
Du sprichst da einen interessanten Punkt an. Also bei dem Mikrofon und Video, da ist das ja eigentlich heutzutage auch schon so, dass man gefragt wird. Aber diese Frage würde dann sich eben dann auf die verschiedenen APIs auch noch ausweiten, ne?
Genau, also sehr viele.
Genau. Aber ich finde, das ist auch, da finde ich es wieder eine interessante Forschungsfrage. Welche von diesen Attributen, von diesen ganzen APIs, brauchen wir denn überhaupt? Weil ich meine, grundsätzlich sind viele dieser Attribute dazu da oder diese APIs sind dazu da, um eigentlich das für den Browser auf der Plattform mit dieser mit diesem Bildschirm, dass man die Webseite einfach perfekt für diesen Bereich rendert. Aber welche brauchen wir denn zum Beispiel wirklich nur, um eine Webseite anzuzeigen?
Ja, also, das stimmt.
Braucht man wirklich alle diese Elemente? Sind die immer noch alle notwendig? Also
das alle natürlich nicht, aber jede Webseite braucht eine Teilmenge davon, ne?
Ja, aber das wäre mal interessant, dass man sagt, okay, vielleicht könnte man eine Daten reduzieren, also diese Daten vielleicht auch reduzieren und dann den Rest auf WebGL Canvas, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt ein 3D-Spiel im Browser spielen möchte, dann fragt er mich und dann gebe ich das frei. Aber der Default ist erstmal sehr gering.
Ja. Ich glaube es. Vielleicht ist es schwer. Ich weiß ja nicht, wo es schon losgeht, aber wenn man jetzt einfach schon ein Video streamt, dann wird da wahrscheinlich auch irgendwie auf Hardwarebeschleunigung gesetzt.
Wahrscheinlich, ja.
Gut, das geht wahrscheinlich aber auch schon per HTML. Ja, ich weiß, da bin ich jetzt nicht tief genug drin. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist alles gar nicht so leicht. Da willst du nur mal ein bisschen Audio oder Video wiedergeben.
Ja.
Und da musst du schon so viel für freischalten, damit das ein bisschen optimiert passiert.
Ja, du hast recht. Ich habe erst heute die Erfahrung gemacht, auch diese Canvas API, ich habe auch wieder irgendwie ein Plugin, wo ich das ausschalten kann, und habe das ausgeschaltet und habe sofort gemerkt, dass das Scrollen plötzlich stockt. Also wahrscheinlich haben die irgendwas implementiert, damit das Scrollen total toll ist und so. Und als ich das deaktiviert habe, hat das gestockt. Also wahrscheinlich hast du recht. Man braucht wahrscheinlich mittlerweile bei den kleinsten Sachen wird schon irgendwie ganz komplexe Sachen benutzt.
Wahrscheinlich schon, ja. Wird ja immer getrickst.
Ja.
Aber Scrollen ist natürlich jetzt auch Luxus, ne? Das ist ja nicht nötig.
Ja.
Du kannst ja auch einfach, der Blogartikel könnte auch auf 12 Seiten geteilt werden und dann klickst du halt jedes Mal weiter und das machst einfach plain HTML, ne?
Erhöht auch den Klick-Counter, ne? Und damit wieder die Werbeeinnahmen.
So nämlich, ne? Ja, optimal. Die Leute sind sehr aktiv auf unserer Homepage, die klicken 12 Mal. Nee, klar. Oder eben irgendwie Lynx oder so nutzen, ne? So ein Konsolenbrowser, aber dann bist du wahrscheinlich auch wieder einer von vier und dann, also da funktioniert natürlich auch keine dieser APIs, aber ist ein schwieriges Problem. Also muss man mal schauen, wo man da auskommt. Aber ja, sehr spannend. Ja, vielen Dank für die gute Zusammenfassung.
Ja.
War sehr viel Interessantes bei.
Ja, ich glaube, das ist gerade, also ich meine, da sind wir auch noch nicht am Ende. Ich glaube, da kommt auch noch einiges. Man merkt, dass dadurch, dass wirklich regelmäßig Papers dazu erstehen, das ist ein sehr aktives Gebiet, was da noch, wo noch viele Fragen offen sind. Also ich glaube, da werden wir noch was hören davon. Ja, aber ich denke, die Folge sollte einfach mal so ein bisschen eine kleine Zusammenfassung geben, so um was geht's, was ist da gerade State of the Art. Und wir verlinken die ganzen Artikel, die Artikel so das Größte, also der Hauptteil ist in dem, es gibt auch so Survey Papers, die einfach mal so die letzten paar Jahre wirklich alle mal zusammenfassen. Und da ist ein dickes dabei, das lässt sich wirklich auch wunderbar lesen, 30 Seiten, die verlinken wir natürlich alle, dass dann unsere Hörer und Hörerinnen das dann alles nachklicken können.
Perfekt.
Ja, mit ihren vielfältigen Browsern und
ja, Endgeräten und Browsern.
Ja.
Ja.
Gut.
Gut.
Hast du noch was? Haben wir noch was?
Ich, nö.
Nö.
Ich bin vorerst ganz gut bedient.
Cool.
Ich glaube, wir kratzen auch irgendwie an den 2 Stunden.
Ja, ne? Genau.
Ja, können wir den Sack auch zumachen für heute, würde ich sagen.
Alles klar.
Alles klar.
Dann danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Sendung.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.